Herzlich willkommen, liebe Popkultur-Peoples, zur neuen Episode vom Popkultur-Podcast. Na, Popkultur-Beichtstuhl. Ja, ich heiße euch alle herzlich willkommen. Es ist wieder soweit, nach der allerlängsten Folge, die wir jemals aufgenommen haben über die LucasArts Point and Click Games, gibt es heute wieder eine Fortsetzung von einer unserer Serien. Und mit an Bord im Beichtstuhl sind heute wieder der Marco Kopp.
Hallo, bekannt aus Radio. Dankeschön, grüß Gott. Danke, hallo.
Hallo. Und zu meiner, eigentlich nicht zu meiner Rechten, sondern eigentlich unter mir jetzt in der Aufnahme, der Michael Michi Baumgartner.
Hallo, nicht nur in der Aufnahme unter dir, sondern auch hierarchisch gesehen unter dem Archivar angesiedelt.
Ja, es ist alles unterm Archivar.
Und unterm Marco, der ja seinen großartigen Radioauftritt gehabt hat beim Ö3 Podcast Award Ankündigung. Sehr großartig, hallo.
Ja.
Ich freue mich.
Sollen wir uns da gleich bedanken, weil mich erfahrt, es ist sofort am Anfang herausgehen.
Genau.
Dass das den Weg ins Radio gefunden hat. Und danke Katrin, dass sie da den Mut gehabt hat, anzurufen, weil für uns Nerds und ein bisschen Introvertierte ist ja das eine Katastrophe, würde ich sagen. Generell jedes Telefonat und ja.
Deswegen machen wir einen Podcast. Cool. Das,
ja, ich meine, ist ein bisschen ähnlich, aber wenn das Telefon leitet bei mir und ich einen Schweißausbruch kriege, oh shit, wir wollen was. Das ist Podcast schon einfacher.
Stimmt. Ja, und außerdem magst du dich auch bedanken, du bist jetzt ja quasi Marco, der Voice Cop. Also wenn man die Telefonate aus diversen Synchronstudios lassen sich auch nicht mehr lang auf sich
warten. Ja, bis jetzt nur ein Pornoangebot, ich weiß nicht, warum das kann ich echt viel mehr nichts noch zum synchronisieren.
Das kommt schon noch. Ja. So haben viele angefangen.
Okay. Und aufgehört.
Ja, ich finde es super. Danke, Kathi, für diesen Einsatz. Bin gespannt, was am Ende auch so schaut. Wir sind ja sehr von uns überzeugt, wenn das also fix gewinnen. Nein, aber für uns ist schon cool, dass wir jetzt mal da erwähnt worden sind. Und ja, ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Also da ist ja dann eine Jury, glaube ich, eine Expertenjury, die dann die Nominierten noch bewertet und dann gibt es die Top 20. Und vielleicht, wenn wir es da rein schaffen, war ja schon ein großer Erfolg. Aber schauen wir mal, was da noch passiert. Hm.
Habt ihr jetzt einmal so geschaut, was in Österreich so podcastmäßig produziert wird? Wie da die Konkurrenz ist, sozusagen?
Also Popkultur-Podcast gibt es keinen einzigen, weil wir sind der einzige österreichische
Popkultur-Podcast. Ja, in der Kategorie gewinnen wir.
Nein, ich habe jetzt Österreich, es gibt halt das Erzähl mir was, das ist ganz bekannt, die haben glaube ich auch letztes Jahr gewonnen und sonst werden ganz viele deutsche Sachen gekocht, wenn ich da so ein bisschen in die Podcast-Charts geschaut habe, da ist recht viel bei Österreich aus Deutschland vorne dabei.
Ja. Ja, aber die dürften ja nicht nominiert werden, oder? Das muss ja wirklich österreichisch ja, was heißt jetzt?
Nein, es muss schon einer in Österreich wohnen, glaube ich, mindestens. Ja, okay. Weil bei den deutschen Podcast Awards, wenn man auch geschaut, da muss es nur deutschsprachig sein.
Mich würde interessieren, wer da in der Jury sitzt. Ob das, keine Ahnung,
das hat Marco man auch Dominik versteht ja in dem Artikel, oder?
Wow, hier haben wir wieder nichts durchgelesen.
Ist wieder links weitergeleitet, ohne sie durchzulesen.
Okay,
ich wünsche mir, dass drin sitzt. Okay, warte, ich versuche zu erraten, wer in der Jury sitzt. Der Dominik Heinzel, der Sido, der Van der Bellen.
Der Peter Rapp.
Und der Peter Rapp, ja.
Ich glaube, da bist du gar nicht so schlecht.
Ich habe es jetzt nicht mehr auswendig, aber in dem Radio-Ausschnitt, die eine Dame, die was da kurz geredet hat, die glaube ich ist in der Jury.
Die gleich Angst gehabt hat, weil sie auf eine Klosterschule gegangen ist,
genau,
dass sie bei einem Beichtstuhl mit etwas Negativem verbindet, was ja super ist. Wir wollen ja auch aufzeigen.
Ja, und das haben wir ja gar nicht gedacht, also ich nicht, weil ist jetzt bei Männern nicht so verbreitet, Klosterschule.
Aber die Kathi hat das auch ganz super und souverän erklären können. Also es war ganz gut, weil ja, sie hat ja dann auch gesagt, die Moderatorin, also zwar Vater Unser und Rambo anschauen, fast, ja. Du musst da das Intro von Herr der Ringe auswendig lernen und dann Rambo natürlich anschauen.
Und gleich, wie schlagfertig und schnell sie gleich das Beispiel parat gehabt hat.
Super. Na, also ganz toll. Genau, das ist News Nummer 1 und ich darf gleich mit Organisatorischem weitermachen. Das war in der Schule immer super, wenn der Lehrer gesagt hat, jetzt haben wir noch was Organisatorisches am Anfang, dann ist immer gewusst, dann ist schon eine halbe Stunde vorbei
von der Stunde. Ja, Wandertag.
Dann wird der Wagen mit dem Videorekorder im Fernseher reingeschoben.
Genau, dann war es ein guter Schultag. Also wir haben auch einen Wandertag vor, nämlich wir wandern zu Patreon und haben jetzt einen Patreon-Account. Also wenn dieser Podcast online ist, sollte der Patreon-Account auch schon gelauncht sein, und auf diesem tollen Patreon-Account haben wir ganz spezielle Gutelen, wie man so schön sagt, bei uns, für Unterstützer. Also Leute, die uns gerne unterstützen wollen, finanzieller Natur, haben dort verschiedene Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Wir werden das Geld gut investieren in besseres Equipment, ganz viel Popkultur-Kram, über den wir reden können, und natürlich Alkohol, Drogen und sonstige Rockstar-Sachen. Fernseher, die wir aus Hotelzimmer rausschmeißen, dann wieder zurückzahlen. Und genau,
das Funko ist der Pops.
Funko Pops, genau. Das ist der Plan, ist, wir haben diesen Patreon, da kann man eben uns von ganz, ganz klein bis auch ein bisschen größer unterstützen. Und ja, haben wir gesagt, richten wir uns jetzt mal ein für alle, die uns da noch mehr wie nur, wie sagt man, nicht intellektuell, sondern
finanziell.
Das sieht man schon, von wem die Patreon-Idee war.
Was?
Nicht intellektuell, wie heißt es denn? Immateriell unterstützen wollen. Sag mal das so.
Ja, aber dann.
Nein, die uns
Geld?
Nicht nur,
die uns ist eine
nicht
Philosophiefrage.
Nur immateriell unterstützen wollen, sondern die uns auch materiell unterstützen wollen.
Ja, aber ist Geld materiell?
Ja, natürlich.
Ja. Ich habe schon lange kein Geld in der Hand gehabt. Ich zahle nur mehr mit Karte heutzutage. Corona.
Auf alle Fälle soll jetzt einmal gesagt sein, dass natürlich der Podcast so bleibt, wie er ist, und jeder soll ihn und wird ihn auch gratis suchen können, aber wenn uns einer unterstützen will, dann freuen wir uns natürlich.
Ja, genau. Podcast wird immer gratis und offen für alle sein. Ja. Wir werden vielleicht ein paar Zusatzepisoden produzieren, und vielleicht gibt es ein paar coole Artworks vom Enti, und ja, wir haben uns ein paar lustige Sachen überlegt. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns einfach weiterhin zu hocht. Genau.
Und auch wenn ihr das nicht anhocht, dann freuen wir uns auch.
Wenn ihr einfach ein gutes Leben habt, freuen wir uns auch.
Ja. Gut für euch.
Gut für euch. Genau. Ja, und dann fängt der Enti an, oder? Mit seinem kurzen Vorgeplänkel.
Mit seinem kurzen Vorgeplänkel.
Geht schon.
Da waren sie wieder.
Geht schon wieder los.
Wieder rein weg. Jetzt ist der Preis weg.
Und du wunderst dich, warum du nur von Bono Produktionen
da. Ja, ich muss das ein bisschen reduzieren, die ganzen aus der Gosse Witze.
Okay, mit was fange ich an? Ich habe angefangen zu schauen Tales from the Loop. Es ist eine 2020 Serie von Amazon Prime, ist schon ein bisschen älter, war aber jetzt seit kurzem auf meinem Radar, ist Science Fiction Serie, sind 8 Folgen zwischen 50 und 60 Minuten, eine Staffel momentan. Und das Coole an der Serie ist, die basiert auf einem Graphic Novel, auf Zeichnungen vom, und jetzt kommt's wieder, vom Stellan Haag Simon.
Norweger, na was ist? Ein Schwede?
Skandinavischer Name. Stellan Haag Simon. Muss ich kurz schauen. Er kommt aus Schweden. Ja. Und er hat die Bilder gezeichnet, auf der die Serie basiert. Und das sind so Landschaftsbilder, so sehr nostalgische und ruhig wirkende Landschaftsbilder mit Science-Fiction-Elementen wie Robotern oder mechanischen Bauteilen. Das ist schwierig zu erklären. Haben ganz eine komische Stimmung. Es wirkt sehr befremdlich auf den ersten Blick. Es ist ganz eine komische, macht viel Spaß zum Anschauen, und so ist auch die Serie. Macht auch viel Spaß zum Anschauen. Es ist ein bisschen so wie Stranger Things vom David Lynch macht. Mhm. Spielt in die 80er. Könnte man annehmen, zumindest was die Möbel und die Autos und die Mode angeht. Aber wann genau das spielt, wird nicht gesagt. Spielt in einer kleinen Stadt. Und unter der kleinen Stadt ist der Loop. Und der Loop ist so eine Art Forschungszentrum. Der Gründer von dem Forschungszentrum wohnt auch in der Clanstadt und die einzelnen Episoden hängen jetzt von der Geschichte her, was in der einzelnen Episode passiert, nicht zusammen. Also die Episoden sind in sich abgeschlossen, aber im Großen und Ganzen hängen die Folgen dann schon zusammen. Es kommen Charaktere immer wieder oder gewisse mechanische Geräte oder gewisse Roboter und gewisse Bauteile erscheinen immer wieder. Und das Seltsame an der Serie ist, dass obwohl es in die 80er spielt, gibt es da Technik, die quasi auf Science Fiction beruht. Also es gibt Gegenstände, die die Zeit anhalten können. Es gibt Gegenstände, die in einer Parallelwirklichkeit teleportieren. Ich will jetzt gar nicht zu viel sagen über das, weil das sehr, kann da viel spoilen. Aber von mir gibt es auf alle Fälle eine volle Empfehlung. Es ist mal ein ganz anderer Seriengenuss. Mhm. Ist wirklich sehr speziell und habe jetzt so auch nicht gekannt vorher. Aber man muss sich schon ein bisschen darauf einlassen, dass es ein bisschen schräg wird. Also die Storys sind zum Teil sehr verschachtelt und komplex und schwierig zu verstehen. Aber es ist einmal ein bisschen anderer Science-Fiction-Spaß.
Cool.
Und eine coole Musik. Das ist auch ganz speziell. Sehr cooler Soundtrack von der Serie.
Hoch sich mal spannend an. Also ja. Man 80s und Science-Fiction, das läutet bei mir eh alle Glocken.
Ich habe am Anfang ein bisschen gedacht, wo ich das gesehen habe, das ist jetzt schon so sehr Stranger Things-ig, weil es geht da immer um Kinder oder Jugendliche, wie bei Stranger Things halt da. Und man hat jetzt schon ziemlich viel von der 80er-Nostalgie in Filmen und Fernsehen, Serien und Videospiele gesehen. Aber das ist schon ein bisschen, wirkt nochmal ein bisschen anders. Der Marc und ich spielen momentan gerade einen Open-World-Shooter, Generation Zero.
Stimmt.
Und der hat ein ähnliches Feeling.
Okay.
Also da ist die Technik und die Science-Fiction-Elemente, die vorkommen, haben einen ähnlichen Look. Und es spielt eben auch in die 80er Jahre.
Ja. Ja, aber das spielt auch in Schweden. So wie der Autor. Ja, da kommt daher, wollte ich
genau
sagen.
Genau, spielt auch in Schweden. Aber die Serie Tales from the Loop spielt in Amerika.
Ah, okay.
Ja.
Cool. Ja, dann ist ja der Zusammenhang eher blöd, wenn ich den erwähne, oder?
Schlecht vorbereitet, Marco.
Ja.
Okay, sonst noch was?
Heint habe ich gar nicht so viel nach der gigantischen Mammut-Episode.
Bist du ausgenerdet?
Dieses Mal.
Ausgenerdet.
Was schon noch ein News ist, ich habe mal zwei neue Casio-Uhren gekauft, die erste Casio-Anschaffung 2022. Und zwar, jetzt denkt ihr mal an eine Casio-Uhr, die ihr als Kind gehabt habt. Macht euch das Bild, wie die ausgeschaut hat?
Ja.
Keine.
Doch, hier war ich gehabt. Voll geil.
Ziemlich sicher hast du die F91B gehabt.
Ziemlich sicher war es der Marco das nicht.
Ja, nein. Ich habe mir die Nummer da nicht geneigt.
Das ist der Casio-Klassiker. Das ist quasi, wenn man an Casio-Uhren denkt, dann denkt man wahrscheinlich an das Modell.
Meine hat eine Analoguhr und unten so einen kleinen Digitalbereich gehabt mit
weißes Schifferblatt. Vielleicht hat G-Shock gehabt sogar, oder?
Ich glaube, G-Shock
nicht einmal geben. Hey.
Das ist jetzt auch nicht so speziell. Ich habe mir die in zwei Ausführungen gekauft, in schwarz und in hellblau.
Ja, ich habe das Bild gesehen. Nein, das ist nicht das, was ich gehabt habe. So.
Ich finde es immer noch nett, wenn der Anti bei seine Uhren aus dem Kaugummiautomat von Kaffen redet.
Also die blaue, die gratis dazukriege, weil ich dreimal auf losgekommen bin.
Immer jetzt wieder zwei Uhren gezogen.
Ich habe sie nicht aus dem Kaugummiautomat.
Ah, really?
Aber so fast. Da gibt es jetzt einen interessanten Fakt noch zu den beiden Uhren, und zwar ist die F91B die meistverkaufteste Uhr der Welt. Die ist 1989 eingeführt worden und laut dem Magazine vom IEEE, das ist das Das Magazin ist Spectrum from the Institute of Electrical and Electronics Engineers. Gibt KS, also laut dem Magazin, gibt KS ja keine Zahlen aus, keine akkuraten, was die Uhr angeht. Aber es gibt Annahmen, also so Schätzungen, wie viel von der Uhr verkauft werden. Und was ratet, wie viel pro Jahr in die letzten, im Schnitt in den letzten 30 Jahren von dem Magazin angenommen wird, wie viele Uhren verkauft worden sind?
Drei oder mehr, hätte ich gesagt. Drei.
Drei ist jetzt noch gut.
Wenn du schon Vorkraft hast, ja, ohne mehr.
Drei Millionen im Schnitt pro Jahr, seit sie rausgekommen ist bis jetzt.
Genau. 3 Millionen im Schnitt seit 1989.
Drei Stück.
Wow.
Ist gut. Michi, der Marco hat drei Stück.
Drei Stück, aber ist ein Gag. Der Gag ist drei Stück. Ich schicke das über WhatsApp dann.
Gott sei Dank habe ich Comedy nicht bei den Kategorien, wo, wenn man nach unserem Podcast sucht. Ne?
Ach so. Ja, das war eine Lüge.
Ja, aber das schaut ganz nett aus. Das ist eher auf Instagram, wo uns ja jeder noch gern folgen darf. Popkultur-Beichtstuhl auf Instagram hat dann, präsentiert der Enti immer ganz stolz seine Uhr-Neuerwerbungen.
Ja, und ich bin jetzt dabei bei den 3 Millionen pro Jahr. Aber das ist schon eine Hausnummer, viel, oder? 3 Millionen ist schon ziemlich ordentlich. Und das über 30 Jahre, stell dir das
mal
vor.
Wenn jede Uhr nur 1 Euro kostet, hast du 3 Millionen Euro im Jahr.
Ja, warte mal, 5 Schillinge im Kargometermaten früher, ist das jetzt, sein das 50 Cent? Ich weiß gar nicht.
Die Uhr ist ja deswegen so ein Hit, weil sie sagenhaft billig ist. Die kostet 15 Euro.
Also bin ich mit meinem 1 Euro Produktionskosten vielleicht gar nicht so schlecht, ha? Huh?
Ja, wahrscheinlich nicht.
14 Euro Marsch drauf. Dann ist schon richtig gut. Na, cool. Marco.
Okay, es ist passiert. Also, ein Superfan und bester Kollege vom Podcast, Nocco, hat sich Arcane komplett angeschaut und hat mir Szene für Szene beschrieben, was da so passiert. Und ich kann jetzt drüber reden.
Okay.
Also, laut Beschreibung ist es sehr gut. Und es ist eine coole Story, finde ich. Es ist was, was man jetzt nicht zu oft sieht. Es ist so eine Vermischung aus, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. So wie Unterschicht-Oberschicht-Konflikt plus Politik plus Forschung plus ein bisschen Mystery vielleicht. So mit, okay, das Elixier oder wie das die Kristalle, was sie da neu erfinden und dann sich da teleportieren können. Es ist echt ein guter Mix, was es so eigentlich nicht oft oder vielleicht gar nicht gibt sogar. Und das macht eigentlich alles richtig, die Serie. Und das Problem ist, wenn sie halt alles so gut macht, dann fallen halt so die Kleinigkeiten auf, was jetzt ja halt kein richtiges Problem ist, aber es fällt einem auf. Ist es eigentlich ausgegangen in der Serie, oder? Was würdet ihr sagen, ist sowas, was so irgendwie ausgestochen hat, was jetzt irgendwie nicht so gepasst hat?
Für mich ist es oft in so Serien, wo es um so Konflikte zwischen Menschen geht, dass und das muss wahrscheinlich so sein, weil sonst ist die Serie nach einer Stunde aus. Es war oft so einfach zu lösen mit einem Gespräch, oder? Das ärgert mich oft so, dass ich sage, boah, jetzt redet einfach miteinander. Dann war das alles gut, oder? Weil es ist ja nichts passiert. Es ist ja eigentlich, jetzt kann ich nicht spoilern, aber es ist ja eigentlich nichts passiert, wo das Große passiert ist zwischen die zwei Hauptcharaktere. Sondern es war einfach eine Kurzschlussreaktion und dann sagt man, okay, boah, ich bin ja eh gleich wieder gekommen, quasi. Oder? Mhm. Also irgendwie das hat mich über die ganze Serie ein bisschen so, das ist ein bisschen, ja, das war viel einfacher zu lösen. Ja, das ist so ein bisschen am Anti-Spider-Man-Problem.
Mir ist das gar nicht so aufgefallen, dass das anders hätte gelöst werden können. Das stimmt aber. Aber auch so zum Beispiel, das ist jetzt nicht unbedingt der Spoiler, der Charakter, der was halt in der Stadt oben, der Wissenschaftler, der dann zum Rat dazukommt, der kämpft mit dem anderen Hauptcharakter zusammen in so einer Fabrik oder was das ist, mit so einem riesen Hammer, weil er halt im Spiel wahrscheinlich, das ist seine Waffe, mit der er kämpft. Und dann denke ich mir, jetzt Moment einmal, der ist sein Leben lang Wissenschaftler und dann haut er mit so einem Riesenhammer-Typen nieder. Ich meine, das ist Fanservice wahrscheinlich für den Charakter, aber das, warum sollte er das überhaupt machen? Frage ich mich.
Ja, ist nicht seine Familie, also sein Vater war ja Schmied, oder?
Ja, und deswegen kann er kämpfen, oder was?
Ja.
Das ich war weiß schon, das, was du meinst, was, ja. Ich meine, das ja. Macht alle einmal und sagt, nein, das ist nichts für mich. Ja, okay. Das habe ich mir gar nicht gedacht. Aber das ist echt eine Kleinigkeit.
Stimmt, ja, das ist mir auch, stimmt, das jetzt, was du sagst, ist mir das auch beim Schauen aufgefallen, dass ich mir gesagt habe, der ist ja eigentlich gar kein Fighter.
Ja, aber im Spiel ist er wahrscheinlich auch in League of Legends, wird er Fighter sein, weil sein. Schon, was machst du schon in dem Spiel? Also, das ist, glaube ich, purer Fanservice, weil dass sie sehen, wie der seine Waffe verwendet, was er im Spiel auch hat. Glaube ich. Ohne das Spiel zu kennen, weil es so scheiße ist.
Okay, aber du bist begeistert.
Nein, das war echt gut. Nein, und außerdem ist mir auch noch ein bisschen komisch aufgefallen. Irgendwann sind sie da in, ist es ein Bordell oder ist es eine Bar, dann wo irgendeine Band spielt, die was, glaube ich, auch das Intro, den Intro-Song gemacht haben. Mhm. Ja. Weil ich mir gedacht habe, ist es halt auch, um die Band zu pushen? Oder?
Ja, das war ein bisschen eigenartig.
Ja, das stimmt. Aber das sind Kleinigkeiten und das macht es jetzt nicht schlecht.
Das ist Imagine Dragons heißt die Band, glaube ich, und die hat ja die Titelmelodie gemacht und die sind ja generell ein bisschen verbandelt mit dem Spiel, weil die haben ja auch Musikvideos quasi schon, oder die haben ja schon einmal League of Legends.
Es gibt Musikvideos, ja, stimmt.
Ja. Und ich glaube, dass das einfach deswegen ist, weil die schon, jetzt weiß ich nicht ganz genau, was die History zwischen dem Spiel und der Band ist, aber die haben früher schon.
Mhm. Das mir noch aufgefallen ist.
Ich gedacht, dass halt der Stil irgendwie nicht so zu der Bar passt, was die da für Lied spielen und was da für Klientel ist. Das ist mir ein bisschen aufgefallen.
Was mir noch aufgefallen ist, aber das gehört wahrscheinlich auch zu dieser Art von Film, also dieses Anime-Style, es ist schon sehr hypersexualisiert als auch, oder? Also gerade die Jinx ist halt schon immer sehr, ja, das ist, da würde ich jetzt deinem ich weiß nicht, ab wann das freigegeben ist, aber das ist schon sowas, wo man dem Kind eigentlich dann die Augen zuhaltet. Also ich finde es halt phasenweise
ein bisschen. Ja, aber es ist ja auch jetzt keine Kinderserie, würde ich sagen, vom Inhalt. Das ist schon was.
Nein, eh nicht. Aber ich finde es halt immer, ich finde es ein bisschen über, ich finde es phasenweise ein bisschen too much.
Wenn ich weil da ist auch viel, glaube ich, vom Spiel jetzt so. Das Spiel war zuerst heraus und ist schon recht alt und da haben halt weibliche Charaktere alle so ausgeschaut noch früher. Ja. Und mir ist auch aufgefallen so, ach so, warte mal. Sie und andere Hauptcharaktere haben beide blaue Haare. Ach so, ja, das wird schon halt sein, dass jeder dritte Charakter in League of Legends halt blaue Haare hat.
Ja, aber das ist deine Schwester, oder?
Nein, ich meine die ja auch nicht. Die, was da bei der Garde arbeitet.
Ah, okay.
Ja, genau.
Ja. Vielleicht sind das auch Schwestern.
Der Handy wollte reinsteigen, lass uns mal den Handy.
Na, was du gesagt hast, Michi, mit dem, mit wie die Jinx gezeichnet ist, das ist schon, du hast schon recht, das ist schon, die hat halt immer wenig an.
Ich und jetzt sie ist nicht, aber auch noch ein Kind, oder? Also weißt du, das finde ich halt so komisch. Sie spielt ja eigentlich so eine Teenagerin, Junge. Also die ist sicher, soll sicher jetzt noch nicht über 18 oder so sein. Weil die andere ist ja noch voll jung. Und wo sie sich getrennt haben, da war sie ja ein Kind. Also ist die jetzt vielleicht 14. Oder? Und wird so dargestellt. Nein, das finde ich halt ein bisschen...
Die sind schon älter, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
Keine Ahnung.
Ja, ich weiß nicht, wie viel der Zeit vergeht, wo sie sich getrennt haben.
Ewig vergeht es nicht. Sie sagt, sie ist ein paar Jahre im Gefängnis gesessen.
Ja,
oder?
Ich glaube so.
Ja, weil die Schwester ist ja so, ich schätze, die ist Mitte 20 und die Jinx wird so Anfang 20
sein. Nein, die ganzen Kinder, das war ja so eine Kindergruppe am Anfang.
So eine Kindergruppe.
So am Anfang, ja, gut. Ja.
Da war sie die Älteste vielleicht, aber da war sie auch nicht älter als 15, 16. War sie vielleicht 15
und die eine war halt 6. Naja, du lässt sie halt 25 10 oder sein. So vielleicht, ja. 25 und 16, aber es ist immer noch.
Ja gut, aber sie ist jetzt nicht so, also okay, aber ich weiß, was du meinst, sie ist jetzt, die ganze Serie schaut jetzt nicht so aus, als ob das immer, ich mein, die schauen alle wie Erwachsene aus.
Ja, die Jinx schaut nicht Erwachsene aus, oder? Schon?
Ich finde schon, oder?
Ja. Okay, was denkt aber ihr? Ihr würdet mich interessieren, Abstimmung machen auf Instagram.
Warum muss das generell sein, ist halt die Frage. Ja, genau. Warum muss das so gezeichnet sein? Weil
vom Spiel her, die muss ja so ausschauen wie im Spiel. Weil die Leute schon ausflippen, wenn die plötzlich anders ausschaut.
Ja. Die Serie kommt sonst auch, und es schaut sonst kein Charakter so aus, die Serie kommt auch sonst ohne dem Ganzen aus. Man hätte da schon ein bisschen was tweaken können, dass das nicht so sein muss. Ja. Aber man muss die Serie zugute halten, es wird jetzt nicht irgendwie ausgeschlachtet. Oder
nein,
so.
Nein,
es ist jetzt nicht so, als ob es irgendein Anime wäre, wo halt quasi Fanservice passiert oder so, sondern...
Es ist mir nur aufgefallen und ist mir jetzt... Es ist mir halt aufgefallen, dass ich habe es ein bisschen übertrieben gefunden. Ich habe gedacht, das müsste eigentlich nicht so, so übertrieben sein. Also, ja. Aber Marco, ist es nicht jetzt aus deiner Welt auch was gestartet auf Netflix?
Du meinst die zweite Staffel schon von der Dota-Serie?
Ja, ist das
die zweite ich natürlich Staffel auch schon? Angeschaut habe, weil ich die erste Staffel auch schon mal angeschaut habe. Wahrscheinlich, glaube ich, nie im Podcast drüber geredet habe, aber habe die zweite Staffel angeschaut und die kommt jetzt nicht an Arcane ran. Die erste Staffel schon gar nicht, die ist ja echt ein bisschen konfus, die ist ganz nett zum Anschauen. Die zweite Staffel ist auf jeden Fall besser und hat sogar ein paar ähnliche Themen, die sie in der Serie in Anführungszeichen besprechen, aber sagen wir, es kommt vor, und zwar auch so mit Regierung und wer gibt die Befehle da und wer ist der Rang Zweite und was macht der und Intrigen und alles Mögliche, also das kommt vor, und aber es ist viel mehr Fantasy. Allein schon, weil man die ganze Zeit Drachen sieht, die da rumfliegen, weil League of Legends ist kaum Fantasy, glaube ich. Jedenfalls nicht in der Serie. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere. Ja, die Magie kommt vor. Das war's. Aber in der Dota-Serie, da kann man halt die ganzen Charaktere und auch viele Tiere. Und das ist halt, mir fällt gar nicht ein, was das für ein Tier ist. Pangolier, was ist das auf Deutsch?
Keine Ahnung.
So ein Gürteltier.
Ja, so ähnlich wie Gürteltier, ja. Oder ist es gerade Gürteltier auf Englisch? Ja, und der kommt vor und ganz viele Charaktere und aus dem Spiel. Und das ist klassisch gemacht, sage ich mal, so animationstechnisch, also nicht computermäßig, also computerunterstützt, würde ich jetzt mal sagen. Aber es schaut aus wie so eine typische Anime-Serie und ist deswegen kommt es einfach nicht an die Animationen und das alles von Arcane, so wie. Es ist aber trotzdem echt ganz gut anzuschauen. Das ganze Voice-Acting, das ist echt top. Also da haben sie...
Troy Baker ist da wieder dabei.
Genau, der spielt einen... ja, wie heißt der denn? So, wenn man schnell gefragt wird.
In Voker.
Genau. Und es ist schon cool. Es gibt echt ein paar Szenen, wo ich mir gedacht habe, wow, das haben sie echt super gemacht. Zum Beispiel gibt es den Bösewicht, einen Terrorblade, der halt so in tausenden Parallelwelten auch existiert und der auch direkt irgendwie mit den Leuten da kommunizieren kann. Und da gibt es eine Szene, wo er mit dem Charakter selber redet, aber alles über den Charakter weiß und dann irgendwie so sein Leben dem Charakter so beschreibt, ah, du bist ja nichts wert, weil du bist der und der. Und das schaltet von Charakter zu Charakter, von der Gruppe so durch. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, zurückwirkendes Storytelling ein bisschen. Mhm. Wo er sagt, ah, das ist der Charakter, das habt ihr vielleicht vergessen, aber das ist der halt, der was das Schwert im Arm bringt und er wird nie zum Helden werden und so. Will sie verunsichern, die ganzen Helden, und das ist so eine ganz coole Szene.
Cool. Ich wollte eben gerade sagen, es gibt gerade so viel neue Sachen und ich kriege mir gerade im Moment überhaupt nicht zum irgendwas schauen, weil, wie gesagt, wir sind ja jetzt gerade anderweitig beschäftigt. Mit Patreon einrichten. Ja.
Baby.
Aber man habt ja All of Us Are Dead gesehen oder geschaut, die Serie, die Horrorserie.
Na, das, ich habe es jetzt nur einmal vorgeschlagen.
Kriegt koreanische Horrorserie.
Ja, den Vorschau-Trailer, der ist glaube ich am Ende von Dota ist der gleich abgespielt worden.
Dann ist noch da das The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window.
Das hast du gerade gesagt.
Mit der Kirsten Bell.
Ja, sicher.
Dann gibt es zum Beispiel noch extrem viel neue Serien. Ich komme gar nicht mehr nach, da irgendwas zu schauen. Aber ist er anscheinend auch nicht.
Und jetzt muss Tales from the Loop auch noch schauen.
Aber ich muss jetzt mal ganz, bevor ich zu meinem Teil komme. Außer Marco, du hast noch was?
Dann spielmäßig.
Ja?
Habe ich auf Instagram auch gepostet, dass ich The Dig angefangen habe.
Ja, genau, das haben wir auch noch schnell geholt auf Good Old Games, immer 1,60 €.
Ja, und es ist eigentlich so, wie man es beschrieben hat von den anderen Adventure Games. Da ist wirklich teilweise echt schwierige Rätsel. Und man ist dann immer gewillt. Scheiße, ich hänge da jetzt schon 5 Minuten, vielleicht doch im Internet kurz schauen. Aber wenn ich jetzt da schaue, dann kann ich nicht mehr aufhören, bei der Komplettlösung da das schauen. Weil es ist so irgendwie mit Farben, spielt es ganz viel und Formen. Also da muss man irgendwie so 4 Diamanten umstellen, dass sie genauso ausschauen wie so auf dem Stab. Und es, zum Beispiel, kennst du jetzt noch die Serie in einem fernen Land? Nein, nicht, wie heißt die, Carsten? Da, wo eine Familie mit so einem Schlauchboot fährt, ein Vater, ein junger Bub und ein junges Mädel, und die stürzt so einen Wasserfall runter und dann sind sie in so einer Dinosaurierwelt.
Ja.
Und da haben sie so ein Pult mit irgendwie so 20 Diamanten drauf, wo sie irgendwas einstellen können und wo sie selber nicht raus, nicht wissen, wie es funktioniert, und sie probieren halt immer rum. Und so habe ich mich in dem Spiel ein bisschen gefühlt. Ah, also, da gibt es 10 Buttons, also übertrieben, da drücke ich und dann wird das grün, dann wird das so. Und da muss man dann so ein bisschen rausfinden. Also es ist echt auf Rätsel ausgelegt, wobei das Voice Acting top ist, wieder muss ich sagen. Die Charaktere sind cool. Und ja, ich bleib dabei. Es ist aber Core Indie, sage ich mal. Es ist, glaube ich, deswegen auch ein bisschen untergegangen, weil es die Leute frustriert waren, glaube ich, an den Rätseln. Ein bisschen.
Ja, ich hab's mir, wie gesagt, auch geholt bei Good Old Games, und da gibt es um den kleinen Taler, wie der Ente immer sagt, 1,60 € oder was ich gekauft habe. Schmalen Taler, sag ich mal, einen schmalen Taler.
Das ist ein Apfel und ein Ei.
Und ich werde es noch probieren. Aber wie gesagt, ich habe mir Blade Runner auch noch geholt. Habe noch einiges zu tun. Aber wie gesagt, im Moment ist eher schwierig. Aber ich habe trotzdem eine Kleinigkeit. Ich muss mir das erste Mal sagen, dass ich bei unserem Jahresausblick nicht am Schirm gehabt habe, dass die Obi-Wan-Serie dieses Jahr auf Disney Plus kommt. Und das ist natürlich mein absoluter Favorite, also auf das freue ich mich am meisten.
Ich weiß nicht, ob man das Kenobi machen kann, was du da gesagt hast, im Jahresblick.
Aber auf jeden Fall, Obi-Wan Kenobi-Serie, nicht vergessen. Kannst du dich in den Kalender eintragen.
Das interessiert mich auch, obwohl ich es jetzt nicht schauen werde, weil ich halt nicht gerade Disney Plus habe, einfach weil ich wissen möchte, wie sie es mit dem Ewan McGregor machen. Also, wie sie ihn ausschauen lassen und so. Wobei, gibt es da schon Bilder?
Ich habe jetzt noch nichts gesehen. Aber Hayden Christensen spielt ja wieder mit als Darth Vader oder Anakin Skywalker. Eigentlich muss er als Darth Vader spielen, weil es geht ja um alles, was passiert ist zwischen Episode 3 und Episode 4.
Ja.
Und ich habe ihn natürlich, für was ich mir die Zeit nehme, ist in Mando, also ein bisschen Mando zu schauen, ist Boba Fett zu schauen. Und da war jetzt die letzte Folge, war The Return of the Mandalorian. Oh, Michi,
warte mal. Jetzt muss ich da kurz eingrätschen. Ja, jetzt muss ich dir noch was fragen, nämlich nach vorher. Nochmal Obi-Wan.
Ja?
Nochmal Obi-Wan Kenobi. Es war ja ursprünglich einmal ein Film geplant, eine Star Wars Story. Und was ich weiß, ist das eingestellt worden, weil Solo so schlecht performt hat an die Kinokassen. Weißt du irgendwas drüber, was die Story angeht, ob das jetzt quasi das ist, was sie erst verfilmen wollten?
Das weiß ich gar nicht. Ich bin aber irgendwie froh, weil ich glaube, dass Solo zum Beispiel als Serie auch viel besser funktioniert hat wie als Film. Weil Solo ist für mich ein sehr, sehr guter Star Wars Film. Ich bin ein voller Solo-Fan und ich finde, der ist viel zu schlecht bewertet worden. Aber ich denke mir jetzt, wenn Solo jetzt kommen war, gleich wie Boba Fett oder Mandalorian, also der Book of Boba Fett und Mandalorian, dann war das viel erfolgreicher gewesen. Aber was ich jetzt auch gehört habe, ist, dass sie eine Serie planen mit der Emilia Clarke aus Solo.
Okay.
Ja, ich bin auch ziemlich ein Solo-Fan, deswegen bin ich Solo.
Ich habe den echt richtig gut gefunden. Aber wie gesagt, Obi-Wan Kenobi freue ich mich sehr. The Book of Boba Fett habe ich mir auch angeschaut wieder letzte Woche. Sehr, sehr cool. Es war die Folge The Return of the Mandalorian, wo es viel um den Mandalorian geht. Und es ist quasi so ein bisschen eine Brückenepisode zwischen der neuen Staffel Mandalorian und The Book of Boba Fett. Und es ist einfach cool. Wie gesagt, ich liebe es. Ich liebe sie vor allem einfach jetzt mal.
Kannst du die Kritik nachvollziehen, was ich gelesen habe? Ja, okay, es muss jetzt nicht immer auf dem Wüstenplaneten oder auf Tatooine spielen. Wolltest du es nicht mal was anderes sagen?
Bin ich mittlerweile, Tatooine, finde ich, hat man jetzt schon sehr viel gesehen. Vor allem jetzt eine ganze Serie, was nur auf Tatooine spielt, bis auf ein paar Rückblenden oder eben jetzt Ausreise-Episoden. Weil das Problem ist, es schaut halt alles sehr ähnlich aus. Weißt, also sie sind da in so einer Bar und die Bar schaut halt voll ähnlich aus wie die Cantina, wo sie in Episode 4 sind.
Das muss doch jetzt zum Beispiel, das hat sich die Kritik hat sich jetzt Bonanza angefallen lassen müssen. Das spielt auch alles auf einem Planeten und auch, schaut auch alles gleich aus.
Ja, also aber halt Tatooine hat man halt schon mal gesehen in andere Star Wars Sachen.
Ich finde auch, dass wenn ich so viele Möglichkeiten, ich mein, Bonanza hat nicht so viele Möglichkeiten gehabt, die waren halt, das war eine Wildwest-Serie, die halt in Wilden Westen in Amerika gespielt hat, die kann ich davor mal in die Alpen sein oder auf einem anderen Planeten. Aber ein Universum, was so viele Möglichkeiten hat und so große Extended Universe gibt eigentlich, kann sich ruhig mehr trauen. Und sie kennen es ja. Sie haben es bei Mando bewiesen, dass sie auch andere Planeten kennen. Ich habe sich aber noch nie gefragt, dass bei Star Wars immer alle Planeten nur eine Art sind. Oder? Es gibt einen Wüstenplanet, es gibt einen Eisplanet, es gibt einen Feuerplanet.
Ja, das ist das gleiche Problem wie alle Völker bei Star Trek.
Ja, so Menschen mit was aufgeklebt am Kopf. Ja,
ja, nein, die haben alle nur eine Eigenschaft. Die Vulkanier sind alle gleich, die Klingonen sind alle gleich. Und, ja.
Also du bist eine Mischung, so wie der Spock und so.
Was ich eher als Kritik anführe bei Book of Boba Fett, mir gefällt es sehr gut. Mir gefällt es genau gleich gut wie Mandalorian. Hat mir auch schon sehr gut gefallen. Ich finde es das okay, dass das nur auf Tatooine spielt. Das ist halt die Story. Wenn sie mir die Geschichte erzählen wollen und sie mir die gut erzählen, so wie sie es dann, dann passt das für mich. Was ich jetzt nicht bräuchte, ist in jeder Serie irgendeinen kleinen niedlichen Roboter oder irgendwas, weil halt das Baby nicht da ist.
Ja, aber der niedliche Roboter ist ja Fanservice an Jedi, also an Fallen Order. Das ist schon witzig. Ja.
Das ist ja das, was
damals ausmacht, dass du immer wieder die kleinen Fanservice-Sachen kriegst. Dass immer wieder irgendwo ein kleines Detail ist, wo man sagt, ah ja, genau, das kenne ich aus dem Spiel oder das kenne ich aus den alten Filmen oder das kenne ich aus dem Buch oder aus dem Comic oder was. Das finde ich schon.
Ich bräuchte jetzt nicht der kleine Rattenfänger-Roboter, der sich da vor lauter Angst dann ausschaltet.
Ja, weil du ein herzloses Ding bist.
Aber wenn es nur das Funko-Pop gab, dann hätte es schon 10-mal.
Ich weiß gar nicht, ob, wenn das ein Casio war, nachher dann ist schon wieder immer, ich brauche Casio, damit sie 3000 Millionen verkaufen.
Meine Güte, sorry, das ist der Aktien, den ihr niedlichen Roboter habt. Aber was mir
dann ist, ich mag keine Hundewelpen. Ich mag keine Hundewelpen.
Gut, dann, ja, das ist eine Lüge.
Ja, na, aber ist gleich, wenn du das sagst.
Na, das ist nicht das Gleiche. Doch. Aber jetzt kommt das ganz was anderes, was man noch nicht, das fällt mir auch gleich wie
Hundewelpen.
Gleiche Hundewelpen. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass sie die Mofa-Gang irgendwie so fehlt. Die finde ich ein bisschen fehl am Platz. Also
die Mofa-Gang mit der Verfolgungsjagd, die einfach um 20 km/h zu langsam ist, das ist meiner Meinung nach so ein bisschen eine Hommage an den George Lucas, sein Auto-Fetischismus und die 50s durch die Farbgebung von den Mofas. Aber die Verfolgungsjagd, ich habe mir echt gedacht, so, hey, wenn du so sitzt und so mitwippst, weil du sagst, jetzt ein bisschen schneller, los, das ist der Actionfight. Das war wirklich, das war verstörend ein bisschen, finde ich.
Ja, das ist generell jetzt bei der letzten Folge, wo es eigentlich hauptsächlich um einen Mandalorian geht, also um einen Mando aus der Mandalorian, der geht einmal in so einen Club, in so einer Bar, wo ich mir denke, ja, sicher muss es das auch geben im Star Wars-Universum, aber es passt irgendwie nicht. Also es ist irgendwie ganz komisch, dass da irgendwie so eine Bar ist, wo Popmusik gespielt wird und so.
Habt ihr das nicht komisch gefunden, dass da Boba Fett mit seinem riesigen Tier da losreitet und zu der Verhandlung da, reitet er doch in den Ort, dann geht er da rein, dann sagt er ihm, ja, das sei nicht mir, dann reitet er wieder zurück. Und dann ist ja was passiert in seinem Camp, dass es alles an einem Tag passiert, obwohl er das Tier einfach mit gefühlte 1 km/h da irgendwie so dahin schreitet. Oder die Zugverfolgungsjagd. Sie sind bei dem Zug, fahren da 5 Minuten, jagen mit sie mit dem Zug mit Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend und dann halten sie, ja, Spoiler, Achtung, und dann bleiben sie stehen, sagen wir es so, und dann sind auf einmal alle anderen auch da. Dann denke ich so, okay, aber jetzt habt ihr nur 5 Speederbikes gehabt. Sind die anderen jetzt mit ihren Riesenelefanten da hingeritten? Also es sind schon ein paar Sachen, wo man nicht genauer drüber nachdenken darf.
Aber wie lange war der Boba Fett bei den Sand People?
Sagen sie nicht. Gibt es keine. Weiß ich nicht.
Also ich das muss nicht. Ja. 3 Millionen.
Nicht, weil es ist ja so.
Im Jahr.
Die Serie fängt an quasi mit dem Anfang.
Oder du weißt nicht, wie lange er im Sarlacc war.
Ja, ist sicher nicht Jahre.
Ja, außen die Barke ist schon ziemlich eingesandet.
Eher, ich sage jetzt einmal Stunden war der da drin. Okay, also das fängt an mit Return of the Jedi. Und der weitere Verlauf der Serie spielt ja nach Mandalorian. Das heißt, das sind ja sicher 10 Jahre vergangen. Also er muss ja 10 Jahre bei den Tusken gewesen sein. Oder nicht? Oder ist es egal? Eigentlich ist es egal.
Er schaut schon viel älter aus, wie er wahrscheinlich damals ausgeschaut hat, wobei man nie ohne Helm gesehen hat.
Übrigens, ich will jetzt nicht spoilen was, aber der Boba Fett glänzt durch sehr krasse Hartherzigkeit dann in der letzten Folge. Möchtest du nicht spoilen was? Michi, du weißt du, was ich meine?
Ich weiß gerade nicht, was meinst.
Aber die Kasse da in Sala geschmeißt.
Das gibt es dann auf Patreon zu hören. Nein, gibt's nicht.
Ich habe eh keine Serie vorher gesehen. Also, ja.
Eben. Ich kann nichts mehr. Hinter der Paywall gibt es nur die Folgen mit der Clubhouse.
Genau. Und jetzt, damit wir es vorgeblendet jetzt mit dem letzten von mir dann auch noch beenden. Ich habe ihr letztes Mal schon ein Hörbuch empfohlen. Das habt ihr euch sicher nicht angekocht.
Ich habe es mir bei Spotify dazu getan. Ich warte jetzt nur mehr auf einen Tag, wo ich das nebenher beim Zocken höre.
Ah, cool. Andy, du hast gekocht, dann teilst du mir
nicht. Nein, die Rebecca hat es gekocht und zwar vollständig.
Wow. Und vollständig schon, cool. Was sagt sie?
Ja. Erstens möchte ich dazu sagen, wie sie es gekocht hat. Und zwar, da muss jetzt ein bisschen privat, jetzt kommen private Einblicke in das Leben des Archivars.
Hinter die Paywall.
Und zwar ist es so, dass wir das so geregelt haben, wenn jemand von uns kocht, dann hat er nach dem Essen frei und der andere macht den Abwasch. Also derjenige, der kocht, hat nach dem Essen nichts mehr zu tun und derjenige, der sich bekochen hat, lassen, wascht dann noch direkt ab. Und jetzt ist es so, dass die Rebecca beim Abwasch immer Hörbuch gehört hat und sie hat dann immer mit sich selber geredet, so, na, der Typ, das gibt's nicht. Also sie war so richtig mittendrin sehr mitgenommen von der Story. Sie hat mir die Story auch erzählt, hat mir genau erzählt, um was es geht und was da so passiert. Und sie war schwer begeistert. Hat ihr sau viel Spaß gemacht und sie war schockiert und erstaunt zugleich.
Ja, es ist geil. Mir ist genau gleich gegangen. Das ist genau die Gefühlswelt, durch die man da geht. Und ich habe es auch durchgekocht jetzt und bin ich durch Zufall oder ja, so wie es der Zufall so will, hat mir Spotify, wahrscheinlich ist es kein Zufall, wahrscheinlich haben sie einfach rausgecheckt, gleich das nächste Buch von dem gleichen Autor, nämlich von Philipp P. Peterson, vorgeschlagen und das heißt Vakuum. Und ich kann nur sagen, sagst du Rebecca, du sollst kochen die nächste Woche und sie soll abwaschen, weil das ist um nichts schlechter wie Universum. Und es ist unglaublich, weil also, ich erzähle jetzt nur das, was auch da in der Beschreibung, wenn man es kauft, steht. Gell? Also es ist immer eine Physikerin, die im antarktischen Winter so ein Neutrino-Teleskop überwacht und dann eben ein Signal aus dem All kriegt und aber nichts Außergewöhnliches dran erkennt. Oder bis auf einmal immer mehr Sterne vom Himmel verschwinden. Und dann kommen sie drauf, dass sich ein Gegenstand oder Objekt mit extrem hoher Geschwindigkeit auf die Erde zubewegt. Und kommen aber dann auch drauf, dass das eigentlich an der Erde vorbeifliegt und gar nicht irgendwie landen will. Sie kommen halt drauf, dass so ein UFO ist und das aber nicht jetzt zur Erde will, sondern an der Erde vorbeifliegt und das sendet dann noch ein Signal aus, ein Funksignal, das sie dann entschlüsseln können und das enthält, es steht da, sowas Gewaltiges, dass die Erde in ihren Grundfesten erschüttern wird. Und das stimmt. Und es ist wieder so gut und es macht wieder so viel Spaß und es ist wieder so viel Kopfkino und so viel Überlegen, was würde ich machen in der Situation. Das ist echt unglaublich. Ich bin jetzt draufgekommen, ich habe es da gelesen, dass der Philipp B. Peterson wahrscheinlich, weil er ist ein Ingenieur beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die Bücher sind alle sehr wissenschaftlich, also weiß man auch warum. Und der hat aber anscheinend noch zwei andere Science-Fiction-Romane geschrieben, Paradox und Transport, und ist jetzt seitdem die so große Erfolge sein, hauptberuflich als Autor tätig. Also okay. Sehr wissenschaftlich alles, wirklich, aber so cool, und ich kann nur sagen, also Universum und Vakuum, zwar unglaublich coole Hörbücher, beide auf Spotify, sonst auch auf Audible und was weiß ich, wo überall gibt es wahrscheinlich als Bücher auch. Aber absolute Hörempfehlung, wer Hörbücher mag, es ist wirklich nur mehr richtig geil. Ich freue mich schon auf die anderen zwei, die werde ich sicher alle noch lesen oder hören.
Cool. Genau. Das war's. Ich hab das während du geredet hast schon weitergeleitet und ich werde dann quasi berichten, wie das angekommen ist.
Perfekt. Gut, dann, Andy, jetzt lehnen wir uns zurück.
Und nee, ich habe noch eine Ich habe es vergessen. Ich muss noch was erzählen.
Das ist
noch
das mit den Uhren hast du erzählt.
Na, das geht jetzt nicht. Wobei, es zählt nur um das gehen. Ich glaube, wir fangen einen eigenen Podcast an.
Mhm. Casio Schmaß.
Casio Casino.
Casio Schmaß. Ob es die Internetadresse schon gibt. Casio Casino.
Nicht googeln jetzt, weiterreden.
Vergessen, was sagen wollte. Na, und zwar, ich habe eine kleine, feine Modding-Firma entdeckt, und zwar Silent Modding. Der Inhaber ist der Markus Wabnik und der hat es zu seinem Beruf gemacht, Retro-Konsolen und Handhelds wieder auf Vordermann zu bringen. Er verkauft Bauteile fürs Modding, das man selber machen kann, aber er moddet auch selber und man kann quasi sein Handheld oder seine Konsole einschicken und er übernimmt dann gewisse Arbeiten, zum Beispiel die ganzen L-Cores austauschen beim alten Gameboy, damit er wieder geht, oder Gehäusereinigung oder Bildschirm austauschen oder Akku austauschen. Und ich habe meinen alten treuen Nintendo Game Boy Advanced SP Minish Cap Edition eingesendet zu ihm und er hat mir einen neuen Screen eingebaut und einen neuen Akku und jetzt kriege ich den die Tage dann zurück mit einem neuen IPS-Screen und freue mich schon auf die neue Farbenpracht, in der dann die alten Spiele glänzen werden.
Aber das ist immer noch schwarz oder grün-weiß.
Game Boy Advanced ist ja Farbe komplett.
Ist der Farbe gewesen? Ich habe auch so, ist das der Club Game Boy, gell?
Ja, genau.
Ja, weil dann habe ich auch. Und das ist Farbe. Ja, also ich habe aber keine Game Boy Color.
Aber jetzt die neuen Bildschirme.
Nur bei Game Boy Color Spiele aber Farbe demnach.
Nein, das ist alles.
Nein, nein. Hat der alles umgewandelt?
Nein, das war in Farbe programmiert alles. Das war so gedacht.
Ja, aber nur die Game Boy Color Spiele, die alten Game Boy Spiele nicht.
Ja, aber dafür ist er nicht gemacht worden. Das ist für die Advanced Games gemacht worden.
Ja. Zum Beispiel Zelda Minish Cap, der war so auf dem Niveau von einem Super Nintendo ungefähr.
Sowas.
Ah, okay. Ja.
Das war wie Super Nintendo als Handheld. Er war, glaube ich, sogar ein bisschen besser. Er hat das Parallaxing, oder wie heißt das? Der Effekt, der 3D-Effekt. Mhm.
Parallax, ja.
Parallax Scrolling, aber das hat das Super Nintendo auch gehabt.
Ja, aber das kann der nur ein bisschen.
Das kann der mehr Ebenen.
Ja, genau. Weil bei Minish Cap wird das ziemlich viel verwendet, kann ich mir erinnern, wenn der Link schrumpft. Und. Ja, ich freue mich jetzt schon voll. Ich habe mir schon zwei neue Game Boy Advance Spiele mir gegönnt, nämlich Link to the Past, die GBA-Edition und Golden Sun. Ja, und wenn das Gerät, das ist jetzt schon auf dem Weg zurück zu mir, und da werden wir dann im nächsten Podcast, wenn wir dann eine Review machen, wie gut der neue Bildschirm ist und wie gut die Spiele sind.
Bin ich gespannt.
So, aber jetzt ich muss ja Call-Out machen. Also wir sind ja in dieselbe Schule zur Ausbildung gegangen. In die höher führende Schule, die HTL, die für Technik und alles mögliche bekannt ist. In unserem Fall Elektrotechnik. Das ist jetzt nicht ganz Elektronik, aber hättest du dir zugetraut, das selber einzubauen? Das ist jetzt meine Frage.
Sagen wir es so. Ich hätte es mir zugetraut. Ja, ich hätte es mir zugetraut. Hätte ich es können? Vielleicht. Es wäre...
Weil wir mir auch gelötet, Platinen ein bisschen was Mäßiges
gemacht. Ja, genau. Also eine Lötstelle wäre erforderlich gewesen, glaube ich, was ich aus einem YouTube-Video gesehen habe, und ein bisschen Gehäuseanpassung. Ich hätte es mir zugetraut, aber die Chance, dass ich mein Gameboy kaputt gemacht hätte, wäre, glaube ich, 40, 60, dass er kaputt ist danach.
Ich habe jetzt einmal probiert, eine Festplatte zu reparieren, obwohl ich keine Ahnung davon habe. Und sie ist jetzt kaputt.
Oh. Ah, ja. Was? Eine mechanische Festplatte von damals?
Ja.
Ja, es ist... Das geht meistens
schief. Sicher, da sind so komische Geräusche gemacht, aber da wird schon irgendwas klemmen. Ja.
Aber ich muss dir jetzt was sagen. Ich bin da wirklich... Ich wäre am Tag der Aufnahme in 3 Tagen 40 und ich bin mittlerweile so weit als 40-Jähriger, dass sie die Hybris überwinden kann, so quasi, naja, du schaffst es schon, geh bitte, du wirst ja wohl den Bildschirm einbauen in dein Gameboy, kein Problem. Schnitt, er ist hin. So. Und jetzt mit 40 bin ich so viel, dass ich die Verantwortung, ich bin so weit, ich kann das zugeben, nein, du wirst nicht kennen.
Jetzt wisst ihr, warum wir einen Patreon gemacht haben, damit der Andy seine Sachen outsourcen kann, quasi, damit man nicht immer alles selber machen muss, sondern dass er seine Gameboys von anderen Profis richten lassen kann.
Weil, habe ich jetzt gerade Déjà-vu gehabt, oder hast du deinen Geburtstag und das Wort Hybris genau in so einem Zusammenhang schon mal verwendet?
Ich glaube nicht, weil ich habe das Wort Hybris vor kurzem erst gelernt, deswegen habe ich es jetzt benutzt.
Dann war es nicht. Egal.
Gut.
Okay.
Jetzt aber.
Das war das sehr kurzes Frageblänkel, oder so kurz war es gar nicht, gell? Wie sind wir jetzt mit der Zeit?
Stindel,
okay.
Aber jetzt geht's los.
Jetzt geht's los, und zwar, jetzt ist das Hauptthema, wir haben es noch gar nicht genannt, oder?
Nein, aber die Leute wissen es, was in der Episode steht.
Die Leute müssen auf ihr Handy oder auf ihren...
Stimmt.
Müssen auf ihren Laptop schauen und sich selber anlesen, um was es geht. Hinter der Paywall wird bleiben, man schon gesagt. Ja, es geht wieder um Sitcoms. Herzensserie von uns. Wir hoffen, sie wird da zu einer Herzensserie von unseren Hörerinnen, weil Sitcoms sind das, was man, wenn es um Serien geht, viel schauen. Wenn es in meinem Fall, könnte ich sagen, ich schaue ungefähr ein Drittel aller Serien, die ich überhaupt schaue, sind Sitcoms. Deswegen liebe ich die Serie. Was ist das bei Englisch? Kannst du da Zahlen nennen ungefähr?
Eine von drei.
Okay. 3 Millionen im Jahr. Was war die Frage?
Wie die Sitcom...
Die Ratio.
Die Ratio zwischen Sitcoms und anderen Serien.
Bei mir ist es prinzipiell so, ich schaue immer, wenn ich Sitcoms schaue, eine und die dann aber exzessiv. Jetzt zum Beispiel bei uns läuft halt immer Big Bang. Immer. Big Bang ist einfach bei uns permanent... also wenn wir gegessen haben, was schaut man so nebenbei Big Bang? Aufräumen nebenbei Big Bang. Es ist immer,
boah, ist so immer unfassbar Big Bang. Nerviger Haushalt, hey, wo 3 Screens laufen, ununterbrochen 24/7.
Nur ein Screen. Ja, aber das ist dann halt extrem. Und dann ist es wieder mal was anderes. Und dann sagt man, hey, boah, jetzt können wir wieder mal How I Met Your Mother schauen. Dann schaut man wieder How I Met Your Mother Hardcore.
Mir kommt vor, es hat so sehr abgenommen bei mir. So früher sehr viel geschaut. Besonders wenn es so das Hauptabend- oder Vorhauptabendprogramm war im Fernsehen. Und auf die Streamingdienste gar nicht so viel, glaube ich. Na, ich glaube, das Letzte, was ich wirklich so, wirklich nicht gebinged, aber so regelmäßig geschaut habe, war Brooklyn Nine-Nine. Danach, glaube ich, war nichts mehr. Das ist jetzt auch schon.
Okay.
Ich meine, es ist nicht fertig, die Serie, aber es ist so. Seitdem habe ich gar nichts gehört, geschaut.
Bei mir ist es halt so, dass so Klassiker jetzt auf einmal bei mir einschlagen. weil so wie Seinfeld oder Curb Your Enthusiasm oder Off the Office US, weil das halt jetzt alles verfügbar ist. Und das bin ich jetzt gerade momentan. Hm.
Aber ihr habt nicht umsonst jetzt Big Bang genannt, weil Big Bang unser erster moderner Titel auf der Liste ist. Oder?
Ja, wir machen immer so ein Sandwich. Ja. Was Neues, was Altes, was Neues, was Altes. Ja.
Startet man mit was Neuem oder was Altes?
Na, jetzt hast du schon
oder was Geliehenem. Ja. Oder was Blauem.
Na, mit Big Bang Theory. Okay. Für 2007 bis 2019 gelaufen insgesamt 279 Episoden. Nicht schlecht. 279 Episoden ist eine Hausnummer.
Bis jetzt unsere episodenstärkste Serie, was wir jetzt da behandelt haben.
Ja.
Ja.
Ja. Könnte sein.
Außer Brooklyn Nine-Nine gibt noch länger Gas. Nein, aber Big Bang war ja ein Riesenphänomen, oder?
Ja.
Wo es gestartet ist. Das hat ja wirklich, das hat ja unseren Lebensstil eigentlich salonfähig gemacht. So ein bisschen.
Ja. Der Ente, glaube ich, widerspricht eher, weil und ich vielleicht auch so salonfähig, aber halt doch ins Lächerliche gezogen. Also
ich sag's jetzt gleich, ich bin kein Fan von Big Bang Theory.
Das ist halt so, wenn sie bei Big Bang Theory irgendwie Pen and Paper spielen, ja, dann ist das halt auf lustig gemacht. Und wenn Leute nichts mit Pen and Paper zu tun haben und das sehen, denken sie, ah ja, die Deppen spielen sowas.
Aber ja, aber am Ende des Tages seien sie doch die cleveren Jungs. Es ist ja so, dass, also ich find, es kriegen beide ihr Fett weg. Es kriegt die Penny und ihr Entourage, die sie da am Anfang noch mit hat, quasi ihre Freunde, ihr Fett ab. Gibt es eine großartige Folge, wo sie zu Halloween als Justice League gehen, wo von der Penny der Freund dann in Superman spielt, den sie so verarschen und das sie deswegen dann mitnehmen. Kann ich dich erinnern? Wo, ja. mit dem
Nein.
Wo sie quasi so gemein zu ihm sein wie früher in der Schule
so umgedreht, die Nerds machen den Jock fertig.
Genau, ja. Genau. Also es kriegt schon jeder sein Fett ab und ich denke halt immer, natürlich machen sie sich lustig über die Comic Nerds, über die Pen and Paper Geschichten, über das Zocken, den ganzen Lebensstil. Aber am Ende des Tages ist es eigentlich, seit es Big Bang gibt, ist der Style cooler, ist es nicht mehr so, dass man sagt, dass man sich nicht traut zu sagen, ich spiele Big Bang oder ich spiele Computerspiele. Ich habe nie ein Problem damit gehabt, aber es gibt sicher einige, die durch Big Bang quasi ein Outing gehabt haben.
Aber von was? Jetzt immer, weil, also, ich weiß, was du meinst. Nein, stopp. Die Frage von was ist jetzt ein Blödsinn. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass Big Bang Theory da irgendwie beteiligt dran war. Irgendwie. Also es ist einfach die Popkultur an sich ist einfach so geworden, weil was früher als Geheimtipp oder als Nische gegolten hat, so wie, weil am Anfang war ja Star Wars jetzt auch nischig und nerdig und jetzt ist es eine von den größten Marken der Welt. Star Wars ist ja jetzt nicht mehr in dem Sinn nerdig oder irgendwie schräg, sondern es ist eine Riesenmarke, die von Millionen Leuten.
Es ist eine Riesenmarke, aber ich glaube, dass es für viele Menschen auf der Welt immer noch schräg ist. Also ich kenne mehr Leute, die Star Wars schräg und nicht cool finden, wie Leute, die es cool finden.
Ich meine, ich weiß es nicht. Es ist ja mittlerweile jeder zweite Film im Kino ist entweder Marvel oder Star Wars oder sonst Science Fiction oder irgendwas. Es ist ja voll ankommen mittlerweile in der Gesellschaft. Und mir ist immer vorgekommen, dass Big Bang Theory, oder das war zumindest meine Empfindung von dem, Big Bang Theory, da hat man nicht mit ihnen, sondern über sie gelacht. Und ich habe mir immer gedacht, war, wenn ich von Pen & Paper erzähle oder wenn ich von Comics erzähle oder wenn ich von Videospielen erzähle, das ist ja bei Big Bang Theory gewesen, hey, wieder Sheldon, haha. Und dann denkst du,
Also wie gesagt, ich finde das gar nicht, weil ich finde alle Charaktere, bis auf den Sheldon, der wirklich ein Sonderling ist, stehen sie alle zu dem, was sie machen und aber auch über dem, was sie machen. Also sie erzählen mit über alles, was sie tun, mit unglaublichem Enthusiasmus. Also sie sind nicht so, dass sie sich dafür schämen, dass jetzt als erwachsene Männer in Comicbuchladen gehen jeden Donnerstag und sich die neuen Comics holen. Oder dass sie Pen & Paper spielen oder dass sie Pen & Paper Wochenenden oder Zock-Wochenenden machen. Sondern sie stehen dazu und sie erzählen es jedem einfach mit einer Selbstverständlichkeit, als ob es das Normalste der Welt war. Die tun nicht so, ja, was machst du am Wochenende? Ja, triff ich mit Freund. Ja, was tut's? Ja, wir spielen Computerspiele. Aha, okay, was aktuelle? Nein, wir haben alte Konsolen und zocken da Spiele von 1999. Sondern sie sind boldvolle. Sie sagen, hey, boah, wir machen am Wochenende Retro-Game-Weekend.
Oder? Ja, sie sind deswegen bold, damit halt andere Leute, die die Sitcom anschauen, das dann irgendwie lustig
ja, finden. Ja, weil es ist ja also, wirklich nur der Charakter vom Sheldon, so, der was von der Norm abweicht, oder? So ein bisschen.
Ja.
Und wenn man jetzt den anderen nimmt, der lacht jetzt nicht über den, weil der halt das mag, weil...
Ja, aber Alonik schon, wie heißt der indische, der ja, indische Charakter? Ja, dass der nur Frauen reden kann und Alkohol trinkt, das finde ich so bescheuert. Hey. Das
ja, aber das ist ja dann später nicht mehr,
oder? Ist später nicht mehr und ist ja eigentlich auch leider ein Gag. Also das, ja.
Das hat jetzt ja mit dem... Ja, okay, dass die Nerds ein bisschen introvertiert sein, okay, das
ja, aber er traut stimmen. Sich ja nicht, er ist ja einfach, er hat einfach eine Störung.
Ja, ich bin mir da immer irgendwie verarscht. Also ich finde, das hat okay, Community, Sheldon. das hat Community besser gemacht, finde ich. Also der Arbeit von Community ist der bessere
Sheldon. Ja, das stimmt schon.
Na, aber ich finde, also als Schauspieler ist es unglaublich gut.
Ja, das auch.
Also wenn man jetzt habe ich seinen Namen vergessen, in Sheldon Darsteller, danach in dem Hollywood gesehen hat, in der Serie, in der Hollywood-Serie, wie heißt sie? Der Jim Parsons, die Hollywood gehasen, oder?
Ich kenne sie gar nicht.
Der hat kurz nach...
Ist das irgendwas mit einem Anwalt-Serie?
Nein, er spielt einen homosexuellen Anwalt. Okay. In Hollywood der 40er. Wirklich eine sehr, sehr coole Serie. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, anschauen. Ist wirklich richtig cool. Mhm. Richtig, richtig gute Serie. Und ist einfach ein unglaublich guter Schauspieler.
Ja, er, der wie heißt der? Der
bei.
Der ist cool, auf alle Fälle. Ich finde den auch so voll cool. Aber wie heißt der andere Schauspieler, der bei Christmas Vacation mitgespielt hat als Jugendlicher?
Und bei Roseanne. John Galecki.
Ja, den finde ich auch voll cool. Voll. Und ich denke mir oft, hey, die sind sicher privat die cooleren Nerds wie in der Serie.
Sie sind alle überhaupt keine Nerds, was ich gehört habe.
Wahrscheinlich nicht. Aber ich denke es mal immer so, weil wenn ich sie sehe, wie sie sich halt geben, wenn es um die Serie geht oder wenn irgendwelche Interviews gezeigt werden. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin einfach kein Big Bang.
Aber für mich war
Big
das. Für
Fan.
Mich, ja?
Was ist so halt so die kleinen, ich sage mal, Ticks, die halt jeder hat, aber halt nicht so präsentiert. Und das sieht man in der Serie auch. Wenn dann einer privat sagt, ich mag auch nicht, wie, keine Ahnung, wenn die Wurst über dem Brot aus sie hängt und so, mein Freund muss das abschneiden außenrum. Das ist schon so ein Wiedererkennungswert für die Leute, zu sagen, ja, das stimmt eigentlich, jeder hat so irgendwas und die reden halt ein bisschen offener drüber.
Ja, ich finde, das finde ich einfach die, und was halt so unglaublich gut dargestellt wird, ist einfach, was mir immer wieder sagen ist, wie sie einfach sich gegenseitig alle akzeptieren, ohne das groß in Frage zu stellen. Also allein die Beziehung zwischen dem Sheldon und dem Leonard, wie sie ihn immer unterstützen in Sheldon, obwohl er so ein Freak ist. Weißt du, man, also das ist ja, im richtigen Leben hatte ich den wahrscheinlich schon viermal zum Mond geschossen.
Aber ja, aber das ist das ganz normale Konzept für Freundschaft halt.
Ja, aber das ist
jetzt nicht irgendwie...
Ja, es ist ja nichts Revolutionäres, aber es ist schön zu sehen. Es ist super.
Ja, okay.
Es ist schön dargestellt. Ich finde, es ist eine schöne Serie. Hat ein unglaublich gutes Ende. Es ist
weil kommt das mal vor, das Thema, dass sie sich irgendwie wirklich zerstreiten und sich trennen? Ich glaube nicht, oder?
Ja, mal für
einen Job kurz, oder so, aber jetzt nie.
Genau, für kurz circa mal aus, glaube ich, aber ganz aber kurz. Aber
sie sind ja weiterhin Freunde, was ich weiß, oder?
Ja, ja, voll. Und es wird einfach jeder so akzeptiert, wie er ist. Und das finde ich, obwohl sie alle nicht einfach sein, oder? Und das ist jetzt keine Dynasty, was einfach der Sohn der Mutter das Gesicht verbrennt, damit sie eine neue Schauspielerin einsetzen können und nach der dritten Folge ist alles vergessen.
Vielleicht habe ich einfach auch zu wenig geschaut davon, als das immer. Mir ist halt oft passiert, so, dass quasi über meine Hobbys geredet wird und dann, ja, das ist wie bei Big Bang Theory, oder? Und das hat mir dann
ja, das ist ein Stummscheißfreund vielleicht.
Ja, und wenn ich jemanden eine Sendung über Nerdkultur empfehlen will, dann sage ich immer, hey, schaut's Community oder okay. IT-Crowd.
Aber Community hat mich zum Beispiel überhaupt nicht zart. Das habe ich jetzt schon zweimal angefangen, da kriege ich überhaupt nicht
ein. Ja, mach mal Podcast null. Ab, oder? Ich weiß nicht, so kannst du nicht mehr.
Das ist die Folge.
Zum zweiten Mal Community wissen.
Nein, wir haben es eh, ich muss es nochmal probieren, aber ich habe es jetzt, das ist so, da hocken soll in dem Raum und reden miteinander. Soweit bin ich bis jetzt.
Nein, aber also, nein, Community mag vielleicht normal anfangen, aber was die kreative Sachen nee, in der Serie abfeiern.
Ich habe schon gesagt, dass das so abgeht, aber ich ja, das nur, so weit bin ich noch nicht.
Da kommt kaum was zu, ja.
Aber ja, eben, weil wenn du Solar Opposite und Rick and Morty, wenn dir das gefällt, dann eben, wenn du eine Serie möchtest, die das...
Ich weiß, das hab's alles letztes Mal schon gesagt. Vielleicht schaffe ich es nochmal.
Aber bleiben wir kurz bei Big Bang Theory noch.
Ja.
Weil ich habe jetzt auch nicht alle Folgen gesehen, aber schon genug. Und dann irgendwann ist einmal die erste Folge wieder mal gezeigt worden. Und da merkt man wirklich, wie sich die Charaktere verändert haben. Wie sie halt noch nicht genau gewusst haben, okay, was kommt beim Publikum an? Weil die Charaktere sich auch einfach anders verhalten noch. Und mit dem Vater Sheldon ist am Anfang noch, ja, das ist noch gar nicht so komisch. Der redet über Sachen, die ganz normal sein, über Beziehungen und Sex oder was auch immer. Und dann denkt man, ja, irgendwie später hat er das alles vergessen und macht das nicht mehr. Also der hat sich gewandelt, der Charakter, damit, glaube ich, den Einschaltquoten irgendwie gerecht. Die haben, glaube ich, so lange gedreht, bis es halt den höchsten Punkt erreicht hat.
Voll, wo man es auch voll merkt, finde ich, ist bei der Bernadette, der am Anfang so das Dummchen ist, auch ein bisschen so, noch ein bisschen doofer wie die Penny, die Penny wird ja immer intelligenter, blöd gesagt, die schreiben sie ja immer cleverer, wie sie am Anfang ist. Oder? Am Anfang soll es so ein bisschen dieses Mädel vom Land sein und dann wird sie ja immer cleverer, bis sie dann ja jobmäßig ganz oben ist. Und die Bernadette ist also, die fängt ja als Kellnerin mit der Penny an und ist da so ein bisschen die Doofi und die schreiben sie dann komplett um. Die wird ja dann auch, die ist ja dann auch das volle Brain.
Es gibt ja, glaube ich, irgendwie so Aufnahmen von einer Pilotfolge, oder? Da wo die Penny noch nicht da ist, aber irgendeine andere Freundin von denen in der Gruppe ist. Hat das mal wer gesehen?
Ja, ich glaube, sie haben da andere Schauspieler.
Genau, da waren andere Schauspieler und da merkt man, okay, nein, das ist schon wichtig, wenn die Chemie zwischen den Schauspielern voll da ist oder eben nicht da ist. Bei den Piloten merkt man, ja, das funktioniert überhaupt nicht.
Und es sind halt, also ich finde, schauspielerische Leistungen sind auch, der Kevin Sussmann, der was ein Stewart spielt, das ist ja unglaublich. Also der Hauptcast sowieso, also ich bin ein Riesenfan. Und was halt auch mega ist, weil ich mal drüber nachgedacht habe, ist, sie haben wirklich fast jeden Star aus der, zumindest aus der Film- und Serien-Popkultur-Welt mit eingebaut. Also ich habe jetzt mal drüber nachgedacht, es haben da Mark Hamill mitgespielt, es haben da Sohn vom Leonard Nimoy mitgespielt, weil Leonard Nimoy schon gestorben ist. Es hat der George Takei mitgespielt. Es hat der Jodie LaForge Schauspieler hat mitgespielt. Es hat der Data Schauspieler mitgespielt. Mhm.
War nicht sogar der Stephen Hawking mal dabei?
Also Stephen Hawking hat mitgespielt.
Halt Wissenschaft.
Ich weiß nicht, ob die Carrie Fisher nicht sogar auch dabei mal dabei war, Stan Lee ist dabei, also wirklich, dann Kevin Smith ist dabei, also wirklich haben sie alles abgefeiert, was so.
Mhm. Wobei, ich sage so bei Community ist da auch ganz gut am Weg.
Ja. Ich bin jetzt
also war wieder Burton,
Big Bang so Theory. Der vom,
oder? Der Lava Burton ist mir da mit dem Augenschutz.
Lama Burton, genau, der hat bei
Star Trek Big Bang Jordy. Ja. Nein, nicht der Jordy da.
Ja.
Doch, sorry. Das ist ja bei Community.
Ja, na super. Also ich finde es super, aber genug über Big Bang. Ich finde es toll. Ich finde es der Ende.
Aber wenn du sagst, dass es ein gutes Ende ist, das habe ich noch nicht gesehen. Das werde ich mir vielleicht jetzt mal anschauen.
Ja, na muss auf jeden Fall. Das Ende ist großartig.
Ja, ich werde jetzt vielleicht auch mal ein paar Folgen nochmal.
Ja, tu vielleicht es unvoreingenommen. So, schalte dich mal ein bisschen dein Herz, machst dein Herz ein bisschen auf durch den kalten, schwarzen Kohlebrocken, der kleine Druiden und der Big Bang mag außer.
Und Casio aus sich schaufeln.
Genau, eine warme, wohlige, gelbe Casio ein statt einem Kohleklumpen und schaust eine Runde Big Bang.
Ich krieg gerade mit, dass ich im Vorgeplänkel was vergessen habe, aber das werde ich dann einfach das nächste Mal erzählen.
Oder
ich
sag die Paywall!
Ich sag nur, beim Namen Carrie Fisher ist mir was eingefallen, dass ich im Vorgeplänkel was vergessen habe, aber dazu mehr das nächste,
wow, in der nächsten Episode.
Ja, gut, dann Andy. Was ist unsere alte Serie?
Unsere alte Serie ist Familienbande, Family Ties, mit Michael J. Fox als prominentester Schauspieler in der Sitcom. 1982, meinem Geburtsjahr gestartet. Boah, 1989,
wie oft ist dein Geburtstag
erwähnt? 1989, dem Geburtsjahr der Casio F91W aufgehört. Und hat 180 Folgen, was viel mehr ist, wie ich gedacht habe. Ja, ist viel, ja.
Wow. Ich kann da gar nicht so viel Family Ties dazu sagen, weil das ist, glaube ich, immer so um die Mittagszeit gelaufen, kann es sein? Auf gewissen Sendern. Und ja, ich habe halt mitgekriegt, dass der Michael J. Fox da mitspielt. Und der ist, glaube ich, ist er ein Genie in der Serie? Nein, ich weiß gar nicht.
Nein, er ist quasi der Sheldon der Serie. Ja. Er ist so sehr zahlen- und finanzbegabt und ist so eine Art, wird zwar als Anzug tragender Business-Typ oder halt so ein bisschen Business-Typ hingestellt, der dann, glaube ich, auch so einen Job oder so eine Ausbildung kriegt, ein bisschen weiter weg, oder er geht in die Wall Street, irgendwie sowas. Mhm. Ist jetzt, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Ja. Family Ties ist deswegen popkulturell extrem wichtig und bedeutsam, weil bei Family Ties gibt es eine gewisse Verbindung zu Zurück in die Zukunft. Und zwar, der Michael J. Fox hat Family Ties gedreht und einen Vertrag gehabt mit dem Studio, das die Sitcom gemacht hat, und ist dann nachgecastet worden für Zurück in die Zukunft. Weil als Marty McFly war ja ursprünglich ein anderer Schauspieler vorgesehen, nach der Eric Stoltz, und man hat schon ziemlich viel gedreht von Zurück in die Zukunft, bis dann es zu Zerwürfnissen gekommen ist und Regisseur und Produzenten gesagt haben, na, es funktioniert nicht, der Eric Stoltz ist nicht der richtige Marty, wir brauchen jemanden anderen. Und dann haben sie sich in Michael J. Fox gewünscht. Und zwar ist es aber so, dass der tagsüber nicht drehen hat können, weil er da am Family Ties Set war. Und deswegen sind ganz viele Szenen bei Zurück in Zukunft bei Nacht gedreht, weil der Michael J. Fox dann nach seinen Dreharbeiten bei Family Ties an das Zurück in Zukunft Set gekommen ist und da bei Nacht gedreht hat. Und so.
Hat er das nicht bei Fright in der Sasa gemacht?
Das weiß ich nicht.
Wo war er da? War er da noch bei Cow City? Ja.
Nein, ich habe gedacht, dass er Fright in so ein Zurück in die Zukunft gleichzeitig
trifft. So, mir kommt die Geschichte so bekannt vor. Kann jetzt sein, dass wir sie da im Podcast erwähnt haben. Oder der Andy mir privat sie schon 10-mal erzählt hat.
Ja, 10-mal.
Ja, wenn du weißt.
Nein, wir haben schon mal drüber geredet. Wir haben das schon mal zum Thema gehabt, ja. Und Michael J. Fox hat ja bei Family Ties auch seine Frau kennengelernt. Ganz witziger.
War die bei den Schauspielerinnen dabei? Na,
schon? Ja, so hat seine Freundin gespielt.
Okay, in der zweiten Staffel.
Und was ich mit Family Ties verbinde, ist so extrem wohliges Feel-Good-Nostalgie-Gefühl.
Ja, wegen der extrem wohligen Intro-Melodie.
Ist in die Intro-Melodie und die Wohnung oder das Haus von ihnen und die Farben, in denen das alles gedreht ist und eingerichtet ist, das ist schon, und der Vater auch, der war irgendwie so ein netter.
Der ist mir am meisten in Erinnerung geblieben, nämlich Michael J. Fox. Der hat so, war auch schon grau, der ist beim Grauwerden der Bart.
Ja, also genau, ja, so graue Haare.
Und so,
dann hat er ja mal.
War der zu ein Hippie-Dad oder ich weiß gar nicht.
Nein, der war eigentlich so ganz klassischer.
Vorstadt-Dad.
Ellie's Dad. Mit so Vollbart. Aber hat er mal kurz keinen Bart gehabt, glaube ich. Gell? Das war ganz.
Oh.
In der ersten Season hat er keinen Bart gehabt. Und dann hat er so einen Vollbart gehabt. Und der war einfach so, ist einfach so eine Feel-Good-Serie. Da passiert auch, glaube ich, gar nicht viel, oder?
Ja, weil ich das gefragt habe, ob er Genie war, weil der ist ja recht jung, der Michael J. Fox, sein Charakter, den er spielt, oder? Der wird so 14 sein, 15?
Ja, der ist der Älteste, glaube ich. Und
weil ich gemerkt habe, er geht noch in die Schule da, wo die Serie spielt, oder?
Am Anfang, ja, die ist relativ lang gelaufen, 7 Jahre. Ja. Weil es kann sein, dass er Teenager war, wo das angefangen hat. Der Michael Gross, der den Vater gespielt hat, der Schauspieler, der hat ja bei Dreamers auch mitgespielt. Bei
genau, ja.
Was?
Bei Land der Kettenwürmer.
Land der Kettenwürmer.
Wie heißt das auf Englisch? Dreamers. Nicht Tremors.
Ja. Ja, okay. Keine Ahnung, mein Gott.
Ich halte mich schon so.
Es ist, wenn...
Ja, von dem Saftel abgeleitet. Dre und Drink. Frame und Drink.
Für die Zuhörerinnen, der Marco und die haben, der Marco, nicht der Marco und ich, sondern nur der Marco, dann Running Gag, was die Aussprache englischer Wörter angeht, wenn ich sie sage. Und das Zweite ist, dass ich, dass mit meinem Gehirn irgendwas nicht stimmt, dass ich kann mir einfach nicht merken, was ich schon erzählt habe und was nicht. Und das ist eine furchtbare, furchtbare
Aber erzähl das mit die Casios. Okay.
Ja, das ist nicht so weit weg von der Wirklichkeit, der Gag.
Ja, also das ist irgendwie so viel gut. Für mich so, ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gesehen, würde ich mir sofort wieder anschauen, wenn es läuft. Ich weiß nicht, ob das irgendwo gestreamt wird, aber das ist auf jeden Fall was.
Die größten Chancen hast du, dass auf Amazon Prime aber eher nicht, dass gestreamt wird, also im Abo, sondern das kaufen wir wahrscheinlich.
Okay, aber das ist ziemlich lässig, coole Serie gewesen. Ja. Gut. Auf der anderen Seite des Sandwiches steht 30 Rock.
Ui. Das ist vielleicht vor, ist das vor Community, kann man ja doch.
Ja.
Vor Community und Brooklyn Nine-Nine eigentlich mein Favorite gewesen. Für eine lange Zeit. Das, ich weiß gar nicht, wie man das am besten beschreibt.
30 Rock ist ein Sitcom über fiktives, ja, oder nicht einmal fiktiv, über ein Fernsehstudio im Rockefeller Center. Das zu NBC gehören soll. Oder das ist eine Abteilung von NBC.
Eigentlich ist es so eine Anspielung auf Saturday Night Live. Halt heißt es anders in der Serie. Und die Behind the Scenes, was da so passiert mit den Schreibern und den Schauspielern und so. Weil NBC, denen gehört ja wirklich Saturday Night Live, glaube ich, oder? Also,
kann sein,
und das, glaube ich, war da. Und die Tina Fey, was da mitspielt, war ja wirklich auch Schreiberin bei Saturday Night Live. Und ich glaube, so hat sie halt die Geschichten da, was sie da erlebt hat, so halt ein bisschen eingebaut, aber natürlich auch verändert. Und es geht eigentlich drum.
Um den 30. Stock im Rockefeller Center,
genau,
oder? Wo das Studio ist.
Und die kriegen einen neuen Chef, beziehungsweise werden die gekauft, glaube ich. Der Jack Donaghy heißt der Charakter, das ist der
Alec Baldwin,
genau.
Alec Baldwin.
Und das ist eigentlich das Highlight. So, Alec Baldwin und jeder, der was mit Alec Baldwin interagiert, da ist jede Szene, die ist einfach perfekt. Alec Baldwin,
Wahnsinn,
wie der das spielt, hey, allein, da gibt es Szenen, da spielt der Alec Baldwin andere Charaktere nach und sogar das ist perfekt. Also, wie er allein die anderen Charaktere nachmacht. Also der, was der drauf hat, der Mann, hey, das ist nicht zu glauben.
Die Tina Fey hat es geschrieben und der nächste Bekannte ist, glaube ich, der Tracy Morgan, der Comedian. Der spielt auch, also Tina Fey, Tracy Morgan und Alec Baldwin spielen eigentlich unter anderem permanent mit. Und ich habe das so empfunden als so die erste Sitcom, die so meta ist, wie vorher nichts war. Also das, die popkulturellen Anspielungen oder die popkulturellen Referenzen oder was da alles gezeigt wird oder um was es geht, das habe ich so vorher nicht gekannt.
Weil da kommen also voll oft auch Schauspieler vor, die sich selber spielen. Und dann halt sich selber auch, oder eine gute Version oder eine schlechte Version von sich spielen, das ist echt saulustig.
Ich muss gestehen, habe ich keine einzige Folge
gesehen. Ja, aber jetzt müssen wir abbrechen, oder? Etwas vom Podcast abbrechen.
Das Popkultur-Beichtstuhl, wie die Kathi gesagt hat, da darf man auch mal was beichten.
Ja, aber, aber abbrechen aufdenken. Und du musst das jetzt sofort schauen und dann nochmal weiter. So.
Oh, ja.
Aber das ist echt das. Wobei die deutsche Synchro ist jetzt nicht top, würde ich sagen. Also wenn es geht, auf Englisch schauen, weil allein schon wegen im Alec Baldwin ist das es wert, das auf Englisch zu schauen.
Naja, es gibt da Österreich, wird auch mal gefeatured.
Aber
es gibt auch Folge,
das ist eine Folge. Der Thronfolger, der ein bisschen inzuchtmäßig, glaube ich, schon nicht mehr ganz auf der Höhe ist und so.
Echt schlimm. Hey. Gelaufen ist es von 2006 bis 2013 mit 149 Episoden. Gerade um die Eckdaten also, zu nennen. Mein Lieblingsmoment oder einer von die Momente, die mir, ja, Lieblingsmoment ist jetzt ein Blödsinn, aber mir fällt es halt ein und ich habe das damals so lustig gefunden. NBC ist ja das Studio, das Seinfeld gedreht hat. Mhm. Und das Seinfeld kommt bei 30 Rock, spielt sich eben auch selber und kommt auch mal vor. Und zwar hat der Alec Baldwin, also der Chef von dem Studio, hat die Idee, ja, wir müssen den Seinfeld ja gar nicht mehr einstellen. NBC hat ja so viele Snippets und so viele Aufnahmen vom Seinfeld. Wenn wir wollen, dass der Seinfeld was moderiert, dann machen wir uns einen digitalen Seinfeld, quasi einen animierten, der halt alles sagt, was wir wollen. Und dann ist halt die Diskussion, ja, kann man das schon machen, weil das ist ja irgendwie, eigentlich müsste man in Seinfeld ja anstellen. Und dann sagt er, okay, bitte, also das kennt uns ja alles. Und nachher, glaube ich, sagt die Dina Fey, ja, aber vergiss nicht, wie reich das Seinfeld ist. So wie da geht es halt darum, wie reich er ist oder wie reich er geworden ist mit der Serie. Und dann sagt Eric Baldwin, ja, was soll schon passieren? Und dann kauft der Jerry Seinfeld die ganze Hit. Ja. Einfach so.
Ja, aber das Geile ist, die ja, Show, die sie ihn moderieren lassen, der heißt Milf Island. Es hat er natürlich selber gespielt, dass er ja, auf der Insel wohl ein Milf sein und er moderiert das jetzt. Also das ist echt selber. Die nehmen sich auch gern selber, geil, auf die Schippe. Die hast du mitspielen.
Ja, ist echt eine gute Serie, sehr Meta, mit einem Haufen sehr guter Schauspieler. Es gibt auch einen Schauspieler, ich weiß nicht, wie er heißt, der hat immer so ein Trucker-Cap an und so Hornbrille.
Naja.
Der ist im Autorenteam. Und der ist ja auch Comedian. Ich werde es, während ihr dann über die nächste Serie redet, naja, nachreichen, wie der heißt.
Weil mir fällt nur eine Szene ein, die jetzt mal mein Bruder erzählt, weil wir irgendwie auf den Weird Al gekommen sind, weil genau, in irgendeinem Fernsehbeitrag ist im Hintergrund, der Weird Al hat immer Parodien auf bekannte Songs gemacht. Zum Beispiel Edith von Beat It. Genau, und Edith war es auch, was man da gehört hat in dem Fernsehbeitrag. Und dann ist mir eingefallen, genau, der spielt bei 30 Rock auch mal mit. Und da geht's drum, sie wollen bei 30 Rock in ihrer Live-Show einen Song singen und sie wollen nicht, dass der Weird Al eine Parodie auf den Song macht. Und dann sagen sie, ja, wir machen den Song einfach schon so, als wenn es eine Parodie wäre. Und dann hast du, ja, der Song, der heißt dann Fart So Loud und da geht es halt ums Furzen. Und dann so warnen sie, jetzt haben wir uns ausgewischt, der macht jetzt sicher keine Parodie auf den Song. Und da macht der Weird Al einen echten Song mit Heart So Proud, wo es um einen Vater geht, der im Krieg ist und so. Ja, super. Ja,
okay. Gut. Der Schauspieler, über den wir da jetzt gerade geredet haben, ist Judah Friedlander. Hm. Der ist Comedian und Schauspieler eben und spielt bei 30 Rock einen Autor im Writers Room. Und der ist auch ein Highlight, finde ich, der Serie.
Ja.
Der Judah Friedlander.
Es sind so kleine Anspielungen. Ich kann immer nur, ich muss es einfach sagen, weil es so eine lustige Szene ist. Da gibt es so einen. Also ein Burschen vom Land, der ziemlich gläubig ist, der Kenneth, der was ein Page, oh, ja, oder sagt man Page?
Ja, so Bellhop.
Und ja, ich weiß nicht, um was es geht, der Jack Donaghy sagt irgendwie so, ja, da geht es um die Wahlen. Und dann fragen sie in Kenneth, was wählst du jetzt, der Republic oder Democrat? Und er sagt, I always write down the name of the Lord. Und der Jack Donaghy, oh, that's Republic, we count that.
Ja, der ist echt, der wird ja dann irgendwann einmal als so, da gibt es auch eine Folge, wo es ein bisschen um ihn geht, wo sie ihn probieren, psychologisch zu analysieren, wie er so tickt und so. Und am Schluss haben dann alle so ein bisschen Angst vor ihm, weil er sagt dann der Alec Baldwin, sagt dann, ja, irgendwann kehrt ihm der Laden. Sie halten ihn klein als Barsche, weil solche Typen wie ihn muss man klar halten, weil sonst gehört in der Lage irgendwann
mal. Also Michi, weil du jetzt schon so lange nichts gesagt hast, ich hoffe, dass du es gerade nachholst in dem Moment.
Nein, ich bin kurz eingeschlafen. Ich bin kurz weggenickt. Nein, aber das steht schon auf meiner Liste. Aber
das gibt es auch nicht.
Das steht viel auf meiner Liste.
Das ist,
bitte?
Das kann man auch nirgends schauen auf dem Streamingdienst, glaube ich. Da muss man begriffen.
Muss ich mal schauen.
Ich habe die ersten 4 Staffeln, war eine von den ersten Serien nach Scrubs, die ich mir auf DVD gekauft habe. Aber habe dann so ein bisschen ein Problem gehabt, wie mit It's Always Sunny, dass es das dann gar nicht mehr richtig gegeben hat bei uns. Mittlerweile gibt es, glaube ich, alle Staffeln zum Kaufen.
Mhm. Mir kommt auch vor, deswegen ist vielleicht auch die deutsche Synchro nicht so gut, weil das mir kommt mir vor, ist immer irgendwie spät abends auf Super RTL oder so gesendet worden oder Kabel 1. Und deswegen haben sie jetzt auch nicht das große Budget vielleicht für die Synchro gehabt.
Ja, kann sein, ja.
Also Streamer streamt mal keiner.
Ja, leider.
Ja, muss man sich, glaube ich, auf DVD holen.
Ja. Gut, habe ich nicht viel zu sagen gehabt. Über die nächste Sitcom habe ich auch nicht viel zu sagen. Ich weiß nicht, ich habe gedacht, die ist älter, wenn ich ehrlich bin. Aber die ist auch 1982 und das ist, glaube ich, unglaublich beliebt mit einem sehr bekannten Schauspieler, dessen Name, den jeder kennt, aber ich glaube, von dem keinen Namen war es. Und die Serie heißt Cheers. Cheers.
Genau. Cheers,
knows your name. Weißt du, wie oft ich das Lied angestimmt habe auf der Uni? Keine Sau hat es erkannt. Alle so jung waren, dass sie Cheers nicht gekannt haben.
Ja, ja gut, aber das ist ja auch so, ich meine, das sind ja nie fast so jung. Ja,
aber das Lied.
Ich habe immer gedacht, dass Cheers älter ist. Ja. Ich habe immer gedacht, das ist so eine 70er-Jahr-Serie.
Cheers 1982 bis 1993 ist echt ewig gelaufen. Mhm. 275 Folgen und hat somit Big Bang Theory geschlagen, oder? Anna, knapp na. Nicht. In 4 Folgen nicht. Na. Ja, mitten ganz viele. Weltbekannten Let's Dance, oder?
Mhm. Eben. Woody Harrison war dabei eine Zeit lang.
Woody Harrison, extrem viel bekannte. Kirstie Alley.
Genau, war auch dabei lang. Wobei viele nicht bis zum Ende waren, glaube ich. Ted Danson vielleicht war bis zum Ende, da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Ist eigentlich die Sitcom, wo der Ted Danson den Arzt spielt, ist die zeitgleich gelaufen?
Becker.
Ja.
Ich glaube, dass das danach war.
Nach 93?
Haben wir's in der Liste haben wir es nicht drin, weil das glaube ich, zu wenig. Ah, ich habe es drinstehen. 98 steht da.
Okay.
Hätte ich mir da habe ich den Archivar aus Archivat.
Wer ihn vielleicht nicht aus irgendwelchen Serien kennt, aber wissen will, wer er ist, vielleicht 3 Männer und ein Baby.
Ted Danson, ja.
Mit Tom Selleck und Steve Guttenberg. Und wer nicht weiß, wer der Steve Guttenberg ist, soll verdammt nochmal Police Quest schauen.
Academy.
Police Academy schauen. Alles, was mit Polizei zu tun hat, war in die 80er für mich großartig. Und aber der spielt doch jetzt in so einer Crime-Serie mit, oder?
Ja, der spielt in der besten Serie der Welt mit.
Your Enthusiasm.
Nein.
Was?
Nein. Der spielt in Fargo mit.
Also.
Ja, aber er spielt da in einer Crime-Serie mit.
Fargo.
Ja, Fargo.
Er hat so eine Comedy-Serie gehabt, die habe ich leider nie gesehen. The Good Place. Die soll ja voll gut sein, aber die wird auch nirgends gestreamt, glaube ich.
CSI hat er mitgespielt. Von 2011 bis 2015.
Da. Als was? Als Mörder. Ist lange nicht
gekriegt. Director D.B. Russell. 84 Episoden.
Okay. Das wäre mal was. Wobei, das gibt es ja auch schon. Das ist ja Ding, oder? Dexter. So Crime-Ding, wo halt einer der Mörder ist und in allen Folgen mitspielt, aber den kriegen sie nie. Aber das ist Dexter, glaube ich.
Ja. Und wahrscheinlich 8 andere Serien. Gut. Cheers. Um was geht's, Andy?
Es geht eigentlich um eine Bar, oder?
Ja.
Kann man sagen. Das Leben oder quasi was in einer Bar so passiert. Wenn die Serie in Innsbruck gedreht worden wäre, dann würde es Wiener heißen.
Dann würde es Prost heißen, sagst du mal. Ja. Und würde in Wiener spielen.
Ach so, ja, Prost, okay, stimmt. Sorry. Also Prost heißen würde in Wiener spielen. Es geht quasi um was in der Bar so passiert. Ich habe extrem wenige Folgen gesehen von dem Ganzen und war oder ist quasi so ein bisschen jetzt eine Beichte von mir, neben der Office wahrscheinlich eine von den bekanntesten Sitcoms, von der ich so gut wie nichts gesehen habe.
Ich habe immer mal wieder Folge gesehen. Ich glaube, das war irgendwie so spät abends auf RTL oder so, ist die immer gelaufen. es ist halt interessant, weil, glaube ich, ganz selten irgendwie außerhalb von der Bar wirklich gefilmt wird. Ich glaube, es ist fast nur, spielt es in der Bar und vielleicht im Büroraum hinter der Bar. Und das ist schon interessant, dass da wirklich alles...
Es ist halt so ein klassisches Kammerspiel, ja, oder?
Da geht's halt wirklich um die typischen Gags, einfach, die da gemacht werden. Der eine ist halt der Postbeamte, der nicht mehr arbeiten will. Der andere ist halt der einfach jeden Tag zum Bier trinken kommt, schon ein bisschen der fast Alkoholiker. Dann der was halt beim Frasier spielt, der ist ein Psychoanalytiker, bin mir gar nicht sicher.
Ja, genau, da gibt's da
Spin-off, ja, genau, der halt, das ist halt so 10 Charaktere, die halt alle ein bisschen unterschiedlich sind und einfach wie die interagieren miteinander. So kann man es zusammenfassen.
Frasier habe ich wesentlich mehr gesehen und habe immer mit so einer gewissen Hassliebe angeschaut, weil ich habe mir immer gedacht, was sind das blasierte Typen, hey? Aber
hau nicht alle aus, alle Sprüche. Wir haben wirklich Frasier noch in der Liste stehen.
Okay, passt. Gut.
Nein, oder haben wir?
Ist extra. Das weiß ich nicht. Ja.
Moment, wenn das nicht stimmt, dann hauen sie jetzt alles aus.
Ich wollte eigentlich nur das Wort blasiert sagen, wow, weil das ist die Fremdwörter-Episode, wo der Archivar seine ganzen neun großen Worte benutzt, die er
vor kurzem hat. Nicht, okay, hau alle raus. Blasiert, ja, abgehoben. Abgehoben ist nicht speziell.
Ja, ist Spin-off von Cheers und ich sage jetzt mal wahrscheinlich eine von den erfolgreichsten Spin-off-Serien, oder? Weil Spin-offs sind ja meistens ein bisschen gescheitert. Genau,
fast erfolgreicher als Cheers, oder?
Ja, Frasier ist ja fantastisch angekommen. Mhm. Ja. Und wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit Joey, der Spin-off von Friends, oder die Spin-off von Futurama mit dem, jetzt kostet.
Futurama? What?
Hat es von Futurama nicht auch Spin-off gegeben?
Du meinst Family Guy?
Jetzt habe ich gerade einen Kurzschluss in meinem Hirn. Ich bilde mir ein, dass es über den schwarzen Wissenschaftler...
du machst den schwarzen Nachbar von Family Guy.
Stimmt, genau, das meine ich. Genau, Cleveland.
Cleveland.
Ja, das war jetzt ja gerade ein komischer...
Futurama und Family Guy, das kann man schon mal verwechseln.
Ganz, ganz schräg. Frasier ist, habe ich mehr gesehen wie Cheers und ist faszinierend, weil das so... spielt in so einer Art fantasiereichen Welt, die man da irgendwie anschaut, weil die sind ja alle sehr wohlhabend. Die da wohnt, glaube ich, er mit seinem Bruder zusammen, oder? Der Frasier.
Ich glaube, der Vater wohnt auch bei ihnen.
Oder der Vater wohnt auch bei ihnen, ja. In so einem extrem hochpreisigen Apartment und ist irgendwie, er ist ein Psychiater oder Rechtsanwalt oder was ist er?
Ja, man ist ja nicht so Radioshow-Host. Jetzt so eine Radioshow?
Na, der Frasier ist, glaube ich, irgendwie.
Aber da ruft echt Leute bei ihm auch an,
nicht der Radioshow. Genau, ist, habt ihr es gut angeschaut. Es ist eigentlich im Gedächtnis geblieben. War der Frasier
jetzt ein Mann oder Frau? Ja, warte mal, bei Futurama, da geht es ja um die Radioshow in dem Lokal.
Was ist okay, ich glaube, Frasier lassen wir gut sein einfach und sagen, dass Cheers cool war, aber vor unserer Zeit, bevor ihr dann noch weiter umeinander stammelt, was Frasier nicht alles ist.
Selber ausgedachte Fantasie-Sitcom. Otto Bleutzel, hey, das ist eine von den geilsten Sitcoms,
leider die ich jemals gesehen habe. Leider mit mir 64 in der Liste, habe schon 63. Gut, bevor wir noch mehr Hörer verlieren, gehen wir jetzt zum nächsten modernen...
Wir haben nur in Dr. Frasier Kane verloren bis jetzt. Wir müssen nicht
zum nächsten modernen Sitcom, wo ich gleich dazu sagen muss, die habe ich geschaut, weil ich in der Trauerphase war, dass Silicon Valley vorbei war. Deswegen habe ich nach was Neuem gesucht, wo es um Tech-Nerds geht und bin dann auf IT-Crowd gestoßen. Hat leider nur 25 Episoden, also halb so viel wie Silicon Valley. Und ist englische eigentlich auch ein bisschen ein Kammerspiel, oder?
Spielt da zum größten Teil. Es gibt zwar ein paar Außendrehs, aber es spielt fast alles im Büro unten und ein paar Büroräume. Aber wir haben endlich verloren. Also nicht
vom Internet her.
Nein, sorry. Hey, das war so bescheuert. Hey, boah, Frasier, habe ich voll viel geschaut. Hey, keine Ahnung, was ist das? Irgendwas mit Futurama, was?
Ich habe dich gerade vor einer größeren Blamage, wie es jetzt eh schon erlebt hast, gerettet.
Der war doch Taxifahrer, oder?
Der war doch reich, oder war er auch?
Nein, der war reich. Nein, der war Taxifahrer. Der war arm.
Er spielt in so einem extrem geilen Apartment in New York. Der war ja arm, oder?
Okay, ja, so, hey, also, okay. IT-Crowd.
IT-Crowd. Ja, das ist, ja. Hat zwar nur 25 Folgen, aber da ist bis auf ein, zwei Ausnahmen jede Folge ein Banger. Also da, jede kann man sich, glaube ich, 10-mal anschauen und lacht immer noch.
Ja, apropos 10-mal anschauen, ich schaue das jetzt gerade, ich habe das alles schon doppelt gesehen und schaue es jetzt nochmal mit der Rebecca, die auch ein Riesenfan ist. Die hat gesagt, hey, das ist das Lustigste, was sie kennt. Sie ist ein Riesenfan von der IT-Crowd. Und man muss echt sagen, hey, da spielt alles Stickeln, was Gags angeht. Also da wird kein Blatt vor den Mund genommen und vor die Kamera und da liefern sie mal richtig ab. Hey.
Was ich das, ich meine, ist Englisch, englischer Humor, englischer, natürlich auch englischer englischer Slang, der das auch alles finde ich besonders witzig.
Was ist vom Roy da? Ist der ihre, ist oder? Das, den finde ich voll cool, denn, aber es ist auch manchmal schwer zu verstehen.
Und wer da auch noch unglaublich abliefert, ist der, jetzt bin ich schon jetzt bei den Antibauen. der Richard Ayoade.
Der, glaube ich, spielt sich ziemlich selber. Ich glaube, er kommt in die ganzen anderen Panel-Shows oder so, wo er ist, kommt er immer so rüber. Wie der Moss.
Andy, um was geht's? Du hast nochmal Chance, die zu rehabilitieren von Fraser. Um was geht's bei IT-Crowd?
Also, es geht um die IT-Gruppe oder die IT-Abteilung von einer großen Firma, also das, wie sagt man auf Deutsch, Computer Department oder halt die Information Technology Abteilung,
die ist für
die ganzen
Transistor-Abteilung. Halt einfach, Andy, halt einfach.
Ja, und das sind zwei Computerspezialisten, zwei kapitale Nerds, würde ich mal sagen.
Wobei einer mehr, einer ein bisschen weniger, müsste man fast sagen, oder? Fairerweise.
Ja, einer ist ein bisschen schelderniger, einer ein bisschen weniger.
Aber er ist ja der einer ist eigentlich so, den interessiert es überhaupt nicht, oder?
Es ist nicht, dass er nicht interessiert, er hat nur die Schnauze schon so voll. Also der Moss ist so sehr gutherzig und sehr sehr, sehr unbedarft und klappt so ans Gute im Menschen. Und der wie heißt der andere? Jetzt habe ich es vergessen, obwohl ich so, der Roy, der ist schon fertig mit die Leute. Also der hat schon quasi zu viel gesehen und der ist schon zu oft verarscht worden, als dass er noch sich.
Da ist doch auch immer der Running Gag, oder? Mit dem Ein- und Ausschalten.
Mhm.
Oder?
Wo der andere an- und aufgehen. Und sie kriegen eine neue Chefin eines Tages. Und die hat sich ihren Job auch anders vorgestellt und kommt aber dann drauf, verdammt, sie ist auch ein Nerd, sie passt da voll gut rein. Und ja, und dann geht es um den Alltag, den sie da verleben und die Abenteuer, die sie da erleben. Später kamen sie dann noch drauf, dass sie einen vierten Mitarbeiter haben, nämlich in Richmond, so eine Art Vampirwesen, der im
Serverraum.
In so einem Serverraum lebt.
Es ist so ein bisschen immer 24-12 hat sich da gleich bei online genommen, oder?
Ja, kann schon sein, ja.
Mit dem Herrn Klaus.
Und ja, stimmt eigentlich. Stimmt, das ist mir noch gar nicht eingefallen. Mhm. Richtig, ja. Und die haben halt recht wenige Folgen, aber dafür ist halt jede Folge, wie der Marco schon gesagt hat, ist halt echt, jede Folge ist die Bombe. Also das haben sie richtig gut gemacht.
Man muss auch erwähnen, die beiden Chefs, die Schauspieler, die sind ja auch top. Einer ist der Matt Barry, das ist der zweite Chef, den man vielleicht von der Stimme her kennt, wenn man Enchantment geschaut hat. Spricht er das Schwein?
Disenchantment?
Disenchantment, meine ich, ja. Da spricht er das Schwein und sonst ist er, glaube ich, echt ziemlich viele Gastauftritte. Ich glaube, Community sogar, ja, da ist er auch einmal dabei. Ist halt so ein britischer Akzent, der sticht voll raus.
Er hat ganz einen aktuellen Auftritt, nämlich spricht er bei The Book of Boba Fett den Androidendiener 88, der beim Boba Fett im Thronsaal steht die ganze Zeit. Okay. Der ist so ein dünner, weißer
Androide. Habe ich nicht gewusst.
Den spricht er.
We don't see race.
Droide.
Droide, ja.
Grauer ich weiß, du magst sie nicht, du hast
ja, alles, was lieb ist, ist gassig.
Ja.
Der ist ja nicht
also
lieb.
Also du magst, deswegen magst du.
Ja, deswegen mag ich ihn, ja.
Weil er auch kein Herz hat, so wie du.
Wow.
Ja, aber IT-Crowd auf jeden Fall für Leute, die so ein bisschen Underdog und so ein bisschen Office-Geschichten mögen, ist das auf jeden Fall eine super Empfehlung. Ja.
Und eben 25 richtig. Folgen, die kann man vielleicht an zwei Wochenenden, kann man die alle durchspinschen.
Ja. Da kann man auch da mal wegsnacken, so.
Und weil ich vorher gesagt habe, ich nehme einen Blog, keine Plattform, und die trauen sich halt echt, ich muss ein bisschen, also, das ist nie politisch unkorrekt, aber es sind zum Teil Gags, die man sich so wahrscheinlich heute nicht mehr trauen würde, nicht weil sie politisch unkorrekt sind, sondern weil sie wahrscheinlich in der Klasse nicht mehr geschrieben werden könnten. Es gibt auch Folge, wo sie ins Theater gehen. Und das ist vielleicht die beste Folge
eindeutig.
Von IT Crowd. Und da geht's um Homosexualität und um Behinderung. Und es klingt jetzt alles so wie quasi, ja, das musst du ziemlich clever schreiben, damit es nochmal lustig ist. Und es ist sau clever geschrieben. Es ist wirklich, ja, und das, ich glaube, das wird deswegen, wird es heutzutage nicht gehen, weil es keiner mehr so hinkriegen wird. Das so witzig und trotzdem feinfühlig und brillant schreiben, wie sie es
denn. Aber es ist halt, ich kriege mir das nicht auch so vor, dass es halt jetzt einfach extrem schwierige Zeit ist, lustig zu sein.
Wenn es wirklich lustig, also IT-Crowd ist halt dann wirklich lustig.
Ich finde, das politische, politische Korrektheit.
Ich glaube, dass das.
Politisch korrekt zu sein, immer. Puh, es geht schon sehr auf
Kosten. Ja, aber wenn ich Curb Your Enthusiasm sehe, den nehmen ja auch keine Plattform unter, oder? Das,
nein, eben, außer du scheißt drauf.
Aber zum Beispiel, It's Always Sun in Philadelphia, die sind immer noch auf Sendung. Und ich habe jetzt heute erst gesehen von einem Clip, wo es halt um Covid geht, wie einer von denen Covid hat und wie er mit den anderen Leuten umgeht, weil er sich nichts scheißt. Also, das kann man alles lustig machen.
Ja, du musst halt, also South Park macht es ja auch und kann es. Und It's Always Sunny macht es auch und kann es. Das Ding ist halt, du kannst solche Witze machen, nur müssen sie dann lustig sein und nicht einfach nur gemein. Weil, das habe ich schon mal gesagt, einfach nur gemein sein, das kann nämlich jeder. Also gemein sein ist keine Kunst, aber lustig sein, das ist schon eine Kunst. Und
das Wort zum Montag. Lustig sein ist eine Kunst. Wer ist hier der Boss? Ist unser nächster Sitcom. 1984.
Ja.
Habe ich damals geschaut. 84 bis 92. Das heißt, ich war da zwischen 3 und 11. Das heißt, ich habe es wahrscheinlich geschaut, weil aus zwei Gründen, weil der Vater die Synchronstimme vom Alf gehabt hat und weil die Alyssa Milano mitgespielt hat und die damals in meinem Alter war.
Und die zwei Gründe haben sich langsam abgelöst.
Was ist denn nicht älter geworden?
Ich finde die Stimme vom Alf immer noch cool.
Ja, das ist
David Bieper, oder?
Heißt ja, der. Genau.
Ja.
Das ist echt, mir ist gar nicht so viel hängen geblieben, außer halt, und jetzt wieder auf Community zurückzukommen. Es gibt aber super Folge in Community, wo es um Wer ist hier der Boss geht, weil es da eigene Vorlesung gibt auf ihrem College über Wer ist hier der Boss.
Ja, genau.
Ich will gar nicht mehr verraten. Also, das anschauen, Wer ist hier der Boss, vielleicht auslasten, gleich zur Community. Weil ich glaube,
Wer ist hier der Boss? Schlagt bei mir ein bisschen in die ähnliche Kerbe wie Familienbande. Ist halt sowas, was man irgendwie daheim als Kind um 18:30 oder 18 Uhr zu den Standardzeiten geschaut hat. Mit der Mama, mit einem Brot und es nett war. Deswegen hat man das in guter Erinnerung. Ist, glaube ich, auch nicht viel passiert, oder? Er ist der Haushälter von der Haushälter von der Frau? Keine Ahnung, wie sie heißt.
Wie heißt sie?
Von der Frau, von einer erfolgreichen Geschäftsfrau, glaube ich, die alleine in einem Haus wohnt, oder? Oder mit dem Sohn? Einen
Sohn, ja, genau.
Boah, jetzt geht's
und der Mann los. Ist
mit dem Sohn
getrennt,
und er zieht mit oder? Seiner, genau, und er zieht mit seiner Tochter, mit Alyssa Milano, immer ist er da quasi der Haushälter von ihr und schaut ihm aufs Haus und die Tochter wohnt da und die Schwiegermutter, die Mutter kommt hin und wieder vorbei und es entwickeln sich diverse Love Interests. Oder ist das gut zusammengefasst?
Ja, das ist, glaube ich, über die komplette Serie so, ob er, der Tony und haben wir einen Namen von ihr jetzt schon?
Ist das nicht immer noch so eine Frage, die immer
ja,
noch so
umeinander schwirrt? Ja, kommen sie zusammen, kommen sie nicht zusammen und so. Und ich glaube, am Ende sind sie einfach zusammen. Das ist so ein Ding. So schließt man die Serie dann immer ab. Susan, hast du Susan?
Ja. Ja, kann sogar das sein.
Angela. Natürlich. Wieso weiß ich das nicht?
Ich habe das auch geschaut als Kind. Das war so eine von die Sitcoms, die zusammen mit Cosby Show und Family Ties so aus der Zeit gelaufen sind. Und mir ist irgendwie vorgekommen, dass das irgendwie sehr sehr banale Stories waren immer. Also das war halt so, da hat es keinen gröberen, großen Plot gegeben.
Ja, die hätte man in jeder Reihenfolge schauen können, wie man will. Das wäre egal gewesen, glaube ich.
Ja, das kann man ja eh alle Sitcoms aus der Zeit eigentlich. Aber es war so sehr banales
Alltagsleben. Ja, aber es hat auch nie irgendwelche Auswirkungen gegeben. Oder in der nächsten Folge war das überhaupt kein Problem, was vorher irgendwie ein Problem war, so Sachen.
Ja.
Ja.
Und irgendwie ist es halt, was ich in Erinnerung habe, oder was halt bei den Serien ist halt immer darum gegangen, kommen sie zusammen, kommen sie nicht zusammen, und ich glaube, sie kommen dann zusammen und dann war die Serie nicht mehr interessant. Das ist so Jump the Shark Moment, oder? Irgendwie.
Wo man, ich weiß gar nicht, sind sie wirklich zusammengekommen? Oder ist danach noch weitergegangen?
Ja, aber nicht mehr lang, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich haben es die Zuschauer gesagt, dann, nicht mehr interessant gefunden, so wie du.
So wie ich. Ja, also nichts mit, war nett zum Anschauen, würde ich mir jetzt aber nicht mehr, würde ich vielleicht einmal reinschauen, wenn es wieder läuft, aber würde jetzt
halt
nicht.
Hat irgendwie so einen Nostalgie-Bonus irgendwie.
Ja, genau. Genau, aber es gibt zum Beispiel Serien, wo ich ehrlich bin, über die wir auch noch reden werden, die man jetzt einfach im Rahmen eines wie sagt man, nicht Remakes, sondern einer Wiederauferlebung quasi in einer modernen, wieder die alten angeschaut habe und richtig gut unterhalten war. Aber das werden wir heute vielleicht nicht mehr schaffen, aber nächstes Mal, wenn wir da über die Serie reden, wo ich ja jetzt noch sage, das kann man sich jetzt auch noch gut anschauen und man ist echt gut unterhalten. Das war sie jetzt bei Wer ist der Boss für mich nicht so,
mir ist jetzt gerade
jetzt da nochmal durch
Punkt die noch eingefallen.
196 Staffelserien, Folgen hoch, schau.
Wow. Mir ist noch ein Punkt eingefallen, so was so all die Serien, die man so nebenher geschaut hat, so warum man die vielleicht geschaut hat. Das ist ja, man war selber ein Kind noch und ist halt auch zum Teenager, ist erwachsen worden so und auch die Kinder in den Serien sind natürlich älter geworden. Und man hat sich so halt über lange Zeit immer mit denen identifizieren können. Deswegen hat man es vielleicht einfach auch geschaut.
Ist ein bisschen mitgewachsen.
Lang. Ja. Weil die Alyssa Milano früher in deinem Alter war und jetzt auch noch in deinem Alter. Math.
Stimmt. Stimmt.
Ja, aber das war jetzt bei, ja. Mir ist halt vorgekommen, es hat Sitcoms also man muss ja dazu sagen, wir haben die gehabt früher. Früher hat man geschaut, was gekommen ist. Und es hat halt viele Sitcoms gegeben, die hat man einfach nur geschaut, weil sie gerade gelaufen sind. Also ich glaube jetzt, wenn ich die Wahl gehabt hätte zwischen, hey, ich schaue Alf oder ich schaue Wer ist der Boss, dann hätte ich immer Alf geschaut.
Ja, und immer Alf, egal was das andere war.
Also Alf Tor.
Oder Alf den Film. Ja, stimmt, die Auswahl war natürlich auch viel.
Also,
viel.
Ja, Wer ist der Boss, ist irgendwie. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe auch Rags to Riches geschaut. Kannst du das noch erinnern?
Also wenn das in der Liste da stehen wird, noch später kommt, kann sein.
Weil steht das
in der Liste? Echt.
Ja.
Okay, gut. Nein, nachher warten. Ja. Auf alle Fälle kommen wir jetzt zum richtigen Platz hirschen am Sitcom, auf der Sitcom-Lichtung. Vielleicht,
das Friends unserer Generation.
Du wolltest gerade sagen, Friends 2, ich meine, How I Met Your Mother. Mhm. How I Met Your Mother, gelaufen von 2005 bis 2014. 9 Jahren.
Ich habe mir gerade gedacht, wie lang das schon wieder her ist, dass das ausgelaufen ist.
Ja, es ist schon wieder 8 Jahre her. Mit einer erstaunlich niedrigen Episodenzahl dafür, dass es so lang gelaufen ist, nämlich 208. Kommt mir jetzt nicht viel vor.
Ja, generell haben die Episoden pro Staffel so bei so ziemlich allem abgenommen, oder? Über die Jahre. Was halt früher 20 bis 30 Folgen waren pro Staffel, ist halt heute 15 bis 20 sowas. Kommt mir vor.
Wann war denn der Writer
Lost Strike? Staffel 4, glaube ich. Besser kann ich es nicht nennen, ist ja. Oder 3, was Staffel 3?
Weil mir ist vorgekommen, ab da hat es irgendwie was anders. Alle Staffeln, die während dem Streik gemacht worden sind, von allen Serien, sind kürzer.
Oder zwei geteilt.
2007, 2008 war der.
Oder zwei geteilt, ja. Ich glaube, das ist bei Breaking Bad, glaube ich, ein ziemliches Ding gewesen. Bei Breaking Bad hat sich das ordentlich ausgewirkt. Und ich glaube auch bei Sopranos, kann das sein?
Oder Lost, vielleicht.
Oder Lost, ja. Und danach hat sich das, glaube ich, ein bisschen verändert, oder? Weil vorher war es ja oft so, dass Seasons schon zwischen 20
vor
und 30...
20 Folgen, ja. Haben die schon immer gehabt, ja.
Habe ich das nicht gerade gesagt vor 2
Minuten?
Ach so.
Ah ja.
Aber der Writer Strike
mit deinem Wissen angeben.
Der Auslöser gewesen sein, dass das abgenommen hat, ja.
Der war 2007, 2008 ja, übrigens. Stimmen, ja. Aber zurück zu How I Met Your Mother.
Ja.
Wie sind eure Gefühle
ich
dafür? Hab
das, früher habe ich das immer schauen können. Egal, wann das gelaufen ist, da ist eine Folge How I Met Your Mother, ja, schauen wir mal. Und dann, weiß ich nicht, was passiert ist, irgendwann habe ich einfach die Schnauze voll gehabt. Jetzt nicht von allen Charakteren, aber von ein paar, vom Ted irgendwie haben wir gedacht, ja, ich weiß nicht, das ist, der hat die Serie sowieso nie getragen, aber irgendwie war er eigentlich auch unwichtig, fast hätte ich gesagt. Also, wie fühlst du das?
Mir geht's da ähnlich. Ich habe das auch geschaut, eigentlich immer, bis es sich irgendwann, mir ist vorgekommen, sich alles ein bisschen wiederholt hat. Also, die ganzen, das war dann irgendwann immer das Gleiche, und zwar für alle, also, es gilt für alle Charaktere. Und was am meisten aufgefallen ist, ist, dass der Barney dann irgendwann so, der ist irgendwie gemein worden, ist mir vorgekommen. Also, ja. Das ist ja der Joey von How I Met Your Mother. Was der Joey bei Friends ist, ist der Barney bei How I Met Your Mother, hätte ich jetzt einmal gesagt, oder?
Ja.
Der Joey ist mir irgendwie immer so vorgekommen, das ist eigentlich nur einer von den Guten, der irgendwie halt sehr viele Geschichten hat und sehr viele Beziehungen und sehr viele Affären, aber der mag Frauen schon eigentlich. Und der Barney wirkt fast irgendwann einmal so, als ob er schon ein bisschen ein gemeiner Typ ist.
Ja. Sagen wir mal so, für den Barney kommt der Barney halt an erster Stelle. Und beim Joey kommt man das nicht so vor. Er ist schon ein bisschen mitfühlender gewesen. Da waren halt auch die anderen Personen wichtig für ihn. Beim Barney...
War da andere Zeit,
aber Barney,
wo das gemacht
das war. Das ist halt... Es war natürlich wie bei Big Bang Theory halt schon überspielt alles. Niemand hat so einen Kollegen gehabt wie der Barney.
Also wie gesagt, der Barney und der Joey, die sind halt aber auch für ihre Zeit ja ein Bild, ein Männerbild, wie sagt man, die fassen ja mehrere Männer in einer Person zusammen, oder? Also das ist ja quasi ein Sittenbild so ein bisschen, oder? Und da wieder spiegelt der Barney halt schon mehr das moderne oder das aktuelle Bild wieder und der Joey halt das von der damaligen Zeit. Kommt mir vor. Also jetzt Männerbild nicht alle, aber er ist halt der Stereotyp, oder? Er ist halt überspitzt auf so sein D-Typen Männer, jetzt ist er in einer Person, oder? Und aber es stimmt schon, er ist mehr, er ist böser wie der Joey im Sinne von, er ist halt so der Tinder. Er ist Tinder und der Joey ist halt SMS schicken oder auf einen Kaffee treffen. Ja. Und der Barney ist halt Tinder. Oder? So, ein bisschen.
Wie funktioniert das?
Zusammengefasst vielleicht. Das hast du von meinem anderen erklären. Aber was ich noch sagen muss zu How I Met Your Mother, also ich schaue das immer noch sehr gern, habe es auch sehr gern geschaut, aber es ist gleich wie bei Friends. Es wird da ein Leben dargestellt, das man in der Fernsehserie voll cool findet und irgendwie so beneidenswert ist. So, man, die sitzen immer mit ihren Freunden da in dem Pub und unterhalten sich jeden Abend und da kann jeder reingehen bei der Tür und sie zum Kühlschrank sich was ausholen und dann setzen sie sich auf die Couch und es ist so nett und das wünscht man sich so ein bisschen, sehnt man sich das dabei und wenn man sich dann aber nachdenkt, ist bei Friends ja das Gleiche, oder? Da ist die Tür immer offen, da kann immer einer, wie oft ich einfach gern allein bin, oder eben mit meiner Family, wenn da dann, keine Ahnung, jetzt einer von Eng zwar einfach bei der Tür, einer kennt sich ein Bier aus und Kuschel holt sich zu mir auf die Couch sitzt und ich einfach gerade überhaupt keinen Bock drauf habe, oder? Das finde ich immer so witzig, weil es ist irgendwie, denkst du, man, das ist so cool, aber jetzt jeden Abend im gleichen Pub sitzen mit den gleichen Leuten, das ist es, glaube ich, gar nicht so cool.
Ja, man muss halt dazu sagen, dass man bei so Sitcoms ja immer nur so einen kondensierten Zusammenschnitt von die witzigen, also man sieht ja nicht, wie sie, keine Ahnung, abspielen eine halbe Stunde lang oder auf die Arbeit, mit der U-Bahn auf die Arbeit fahren oder so, sondern man sieht ja immer nur so eine kondensierte Zusammenfassung von den witzigen Momenten. Und das staucht das echte, also die man sieht ja nur Freizeit im Prinzip und von der Freizeit nur die lustigen Momente.
Und es passiert ja auch mehr Zeit, es passiert ja mehr, also es muss ja nicht jeder Abend sein, wo sie sich, also es kann ja der Montag und der Freitag sein, es kann ja jeder Freitag sein, wo sie sich treffen, man weiß ja die Zeit nicht.
Das ist so, als ob du Verdünnungssaft ohne Wasser trinkst, also das pure Sirup alles saufst. So.
Jetzt verstehe ich das. Super, so ja. Jetzt.
Aber cool, also ich finde es Ende beschissen, weil es eigentlich die gesamte Serie, wie sag mal, ad absurdum führt, weil es total die ganze Serie unnötig macht, das Ende, finde ich wirklich schlimm.
Ja.
Wirklich, hat viel kaputt gemacht, finde ich. Aber man kann die Serie trotzdem gut schauen, weil es eh die letzte Folge ist, was wirklich Müll ist.
Ich habe das Ende gesehen und war aber nicht so involviert, dass mich so betroffen hat, dass ich gesagt habe, oh, das hat das jetzt rückwirkend irgendwie alles schlecht gemacht. Ich habe es gar nicht wirklich verstanden, okay, was, die waren gar nicht zusammen, das ist das und so, das ist die Frau und die ist schon jetzt weg. Ja, hat mich jetzt nicht so berührt und deswegen, ja.
Also ich glaube, wir können nach 8 Jahren drüber reden, oder? Man braucht jetzt keinen Spoiler mehr aushauen, eine Spoiler-Warnung mehr aushauen. Am Ende des Tages findet der Ted seine Traumfrau, heiratet die, kriegt seine 2 Kinder, sie stirbt an Krebs und er läuft zu Robin. Und die Kinder sagen dann, und was so das Schlimme ist dran, was ich auch so schlimm finde, ist, dass die Kinder sagen, hey, Dad, du hast uns ja gar nicht jetzt erzählt, wie du, es geht in der ganzen Geschichte nicht darum, wie du die Mom kennengelernt hast, sondern dass du eigentlich in die Robin verknallt bist. Geh zu ihr, quasi, wir geben dir die Erlaubnis.
Was, ernsthaft, das ist das Ende?
Das ist Ende, ja.
Okay.
Und das finde ich richtig schwach einfach. Und das ist aber so ein Fanservice gewesen, auch glaube ich, weil sie gedacht, das ist ein Fanservice, weil sie halt irgendwie gemeint haben, der Ted muss am Ende doch mit der Robin zusammenkommen.
Ja, aber Moment mal, die Robin heiratet ja einen Barney, oder nicht?
Sie lassen sich scheiden. Und der Barney ist dann wieder quasi der Barney. Aber dann kommt auch noch die Auflösung, dass er halt zu so junge Mädels hingeht, weil er kriegt ja dann eine Tochter, der Barney. Oder hat eine Tochter. Weiß nicht mit wem.
Und adoptiert,
dann die hält er dann so im Krankenhaus am Arm. Und dann sieht er den Barney so quasi, ja, er ist wieder der Barney und dann geht er zur Bar zu zwei so jungen Mädels hin und sagt so, und jetzt denkst du, okay, jetzt leg ich wieder los. Und dann sagt er so, hey, wie läuft sie jetzt überhaupt rum? Er zieht sich was an und scheißt auf die Typen so quasi. Also er, weil er jetzt halt selber Tochter ist, ist er quasi geläutert. Tochter hat, ist er quasi geläutert.
Es ist schon ein bisschen so ein bisschen, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber was du es jetzt erzählst, wirkt das so ein bisschen zu lang gelaufen halt. Und wir haben das Problem, dass viele Sitcoms haben, oder? Zu lang.
Ja, weil der Moment, wo halt seine Frau kennenlernt, hätte vielleicht das Ende der Serie sein sollen und er war so erfolgreich, dass er halt weitermachen müssen, oder?
Ja, irgendwie. Die Hochzeit, also unglaublich, die Staffel, wo es nur um die Hochzeit geht, die ist unglaublich lustig, die ist super cool. Und da lernt er eben dann seine Frau kennen und danach hatten sie einfach, das war halt eine ganze Staffel, die aber nicht damit geändert hat, dass er die seine Frau kennengelernt hat, sondern dass eben die Hochzeit war, oder? Von Barney und Robin. Und dann haben sie, was gar nicht, wie es dann, haben sie noch eine Folge gemacht, glaube ich, oder? Wo dann
das alles aufgelöst wird, die muss das gar nicht machen. Hat mich nicht so getroffen, wie gesagt. Ja. Und ja, die ganze Serie war eben Anfang hot, dann nicht mehr so hot für mich.
Aber was auch tragisch ist, weil es uns in eben noch in späteren Folgen unserer Serie betreffen wird und jetzt auch bei How I Met Your Mother natürlich ein Riesenpunkt ist, für die, was es im Original geschaut haben, war ja der Bob Saget von Full House, war da die Stimme quasi.
Ja, und Erzähler Ted, also halt so in der Folge,
vom
oder?
Vom alten, genau, Erzähler und die Stimme vom alten Ted. Und der ist jetzt ja eben Anfang des Jahres überraschend verstorben. Mit 65.
Ja, stimmt. Da kommt der Serie kommt ja wahrscheinlich auch noch zum
Sprache. Also Full House reden wir eh noch, ist ja so eine Feel-Good-Geschichte und der Dad mit der Videokamera.
Wisst ihr, wer das auf Deutsch ist?
Der Tramitz.
Der deutsche Synchronstimme. Mhm. Ja, genau.
Ja, ist es.
Christian Tramitz, ja.
Ah, cool.
Von Hubert und Staller. Das ist ein Guilty Pleasure, kann ich gleich mal schauen.
Von Bulli-Parade.
Da schaue ich ab und zu beim
Dad. Oder aus der deutschen Wrigley's-Werbung, oder? Kennt man ja. Oder Mentos. Mentos oder Wrigley's.
Von Futurama, oder was?
Oder von Bulli-Parade.
Bulli-Parade.
Vielleicht am besten. Gut. Habt ihr noch was zu haben mit dem, oder?
Nein.
Dann würde ich sagen, weil wir doch schon anscheinend laut Aufzeichnung 2 Stunden 43 drin sein, was nicht stimmen kann.
Ich glaube, über 2 Stunden sind wir.
Ja, 2 Stunden 1. Hätte ich jetzt gesagt, wir enden, entweder wir hören jetzt mit einem
Bang auf, Bang für euch.
Oder wir machen noch insgesamt 3 Folgen und hören auch mit einem Bang.
Nein, ich habe einen Bang, aber unabhängig von Sitcoms. Wolltest du ihn hören?
Ja, natürlich.
Sony hat Bungie gekauft.
Achso, ja, das habe ich auch gehört.
Für 3,6 Milliarden.
Ja. Ernsthaft, das ehemalige
Halo-Team. Ja, was wird jetzt Destiny machen?
Okay.
Und trotzdem meinen sie die Xbox nie mehr einholen.
Mit was? Also, man. Ja, die haben wir schon mehr.
Mit Ausgaben.
Sony. Die Xbox muss ja PlayStation einholen, oder?
Nein,
also mit der Einkaufsmannschaft, was ich gekauft habe an Studios.
Gut, nachdem der Marco schon unaufmerksam wird und da irgendwie auf Instagram neue Gaming-News
ist, würde ich sagen,
machen wir noch eine,
oder? Wir noch eine machen. Was ist die alte?
Eine machen,
das ist eine ganz kontroverse fast schon.
Ja, das sollen wir denn machen?
Oder sollen wir mit der starten?
Ich glaube, da starten wir mit der, weil da müssen wir länger drüber reden, glaube ich.
Passt. Ich glaube auch, ja.
Das Cliffhanger. Cliffhanger ist es nicht.
Aber Cliff spielt da drauf.
Das ist der Gag, danke.
Wow. Wir enden echt
mit einem Banger. Was ist denn heute los? Was ist das für eine Episode gewesen von Bob Kuder Beistuhl? Hey, was war denn heute los?
Heute haben sie den Sharp gedankt.
Heute, wo wir unseren...
Den Shark gejunkt.
Junk gejunkt.
Wir sind den Shark gejunkt, glaube ich. Heute, wo wir unseren Patreon-Account.
Wir sind ganz schön überheblich vor uns, seitdem wir mit drei waren,
seitdem läuft es nicht mehr so rund. Na, also.
Also lassen wir die ganze Folge nochmal Revue passieren, was uns gefallen hat und was uns nicht gefallen hat. Mir hat nicht gefallen, wie ich Tales from the Loop vorgestellt habe. Das war sehr verhaspelt und sehr unkonzentriert. Mhm. Was mir schon gefallen hat, ist, wie sich der Michi vorher mit Serienfolgen verredet hat.
Gut. Was mir nicht gefallen hat, ist, dass unser Patreon-Ankündigung so klungen hat, wie wir wollen jetzt Geld dafür verlangen, dass wir einen Podcast machen. Machen wir nicht. Es wird immer for free bleiben. Wir haben nur einen Patreon gemacht, weil wir es witzig finden und weil wir Leute eine Chance geben wollen, uns weiter noch zu unterstützen und uns mit besserem Equipment vielleicht einmal auszustatten, damit wir uns einmal richtig endlich nicht immer sein Internet abreißen. Na, genau, das hat mir nicht gefallen, sonst hat es mir gefallen, mit eigentlich zwar zu quatschen. Ich sage Dankeschön für großartige 2 Stunden mit euch. wir haben, glaube ich, gute Sitcoms besprochen. Wir haben noch eine wunderschöne Liste mit ganz viel richtig guten Sitcoms, über die wir sicher mehr reden können, wie über Cheers Rachel. Oder ich über 30 Rock. Und ja, das war's von mir. Link zu Patreon gibt's in den Shownotes und wir werden es auf Instagram posten. Folgt uns gerne auf Instagram und ja, danke für eure Unterstützung und wir, genau, Podcast Awards, keine Ahnung, ob man da noch nominieren muss oder kann oder soll. Freut uns natürlich auch, wenn bei den Ö3 Podcast Awards uns noch nominiert. Vielleicht schaffen wir es da ja, gesehen zu werden. Dankeschön und gute Nacht.
Darf ich mich noch verabschieden? Ist das für ihn?
Nein, jetzt habe ich mich verabschiedet. Also, Frank, aus.
Weil ich wollte sagen, falls Leute den Ö3-Clip gehört haben und meinen, wir machen wirklich kein Content über Marvel, das ist ja heute schon der Gegenbeweis. Ich wollte schon sagen, House of Boba Fett oder Book of Boba Fett. Ist ja generell, Star Wars ist ja viel beredet worden.
What?
Der E3-Clip.
Ich glaube, wir lassen
über jetzt. Marvel geredet wird.
Andy, ja, sag noch was. Sag noch was.
House of Card Fett. House of Card. Full House of Boba Fett.
Andy, sag noch was, bitte.
House of Cleveland. Ah, das war eine fantastische Folge.
Okay, ja, ich danke allen, die und nochmal danke, die uns nominieren, uns hören und.
Okay. Ich bedanke mich auch für alles und bei allen. Es war eine fantastische Folge, es hat so viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir müssen uns nicht dafür entschuldigen, wie verhaspelt und wie verplant wir manchmal sind, weil wie der Magdo eben Ö3-Trailer schon gesagt hat, das macht menschlich. Und ich hoffe, es hat wieder so viel Spaß gehabt. Folgt uns auf Instagram, nominiert uns beim Ö3-Podcast, hört uns weiterhin in einem Podcast-Feed eurer Wahl. Ich wünsche allen eine gute Nacht, einen guten Tag, schönes Wochenende, oder wann ihr das hört und bis zum nächsten Mal. I'm out.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Where everybody knows your name. Gut, oder? Stopp.